Das Einzige, was ich in meinem Kopf habe, wie kann ich anderen Leuten zeigen, wie geil es hier ist, damit ich selbst diesen Moment genießen kann,
ach so, das ist
durch
ja
die Brille anderer. Das heißt,
Social Media Effekt, ja.
Richtig, genau. Ja, ja. Also ich konnte es für mich nicht genießen, sondern nur, wenn ich die Validierung von anderen bekommen habe, dass dieser Moment so geil ist, wie ich ihn gerade spüre,
boah,
darf ich mir erlauben, dass er so ist.
Das ist das Problem, was ich gerne meinen Kindern versuche, dann irgendwann, wenn die im Social Media Alter sind, irgendwie zu verklickern, zu sagen, hey, das, was du auf Social Media siehst, das sind nur die Highlights. Du siehst nicht die Lowlights.
Ich finde, man kann Dinge aus einer Fülle, aus einer Freude, aus einer Liebe machen.
Mhm.
Aber man kann etwas auch aus einem Mangel tun.
Mhm.
Du kannst Dinge tun, weil du denkst, dich beweisen zu müssen und allen anderen beweisen zu müssen, was für einen Wert du hast. Aber ich glaube, was sich am meisten verändert hat, ist die Motivation dahinter. Früher habe ich mich extrem gepusht, weil ich immer den Eindruck hatte, nicht gut genug zu sein. Das heißt, ich musste mir selbst und allen immer was beweisen. Mittlerweile pushe ich mich hart, weil ich weiß, das ist Teil meiner Identität.
Vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber musst du nicht antworten. Aber fühlst du dich mental genauso fit, wie du körperlich fit bist? Sebastian Fromm, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
Sehr gerne, Rita. Freut mich, hier zu sein.
Ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich habe mich sehr auf das heutige Gespräch gefreut, wenn ich ehrlich bin. Wir haben schon ein, zwei Trainingseinheiten hinter uns. Die waren nicht so ganz einfach für mich, muss ich sagen. Ich erzähle auch gleich ein bisschen mehr dazu, aber vielleicht, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann kannst du vielleicht nochmal ganz kurz auf dich eingehen. Aber wir haben uns dadurch kennengelernt, ich habe deine Mutter auf einer Veranstaltung gesehen. Das ist ungefähr ein Jahr her. Deine Mutter, muss man wissen, hat das Rehamed Heidelberg gegründet.
Genau,
also ist keine Unbekannte in Heidelberg. Und Rehamed ist auch ziemlich groß, ziemlich ein sehr gutes Reha-Zentrum, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Und deine Mutter hat gesagt, ja, das ist der Sebastian, mein Sohn. Ich habe dich gesehen, habe dir die Hand gegeben. Da habe ich gesagt, Sebastian, aber du weißt schon, dass du gut aussiehst, oder? Das war eine ganz komische Intro von mir. Aber auf der anderen Seite war das ein ganz guter, glaube ich, Icebreaker, weil du hast ja gesagt, ah nee, komm, nee, nicht so. Ich so, nee, Sebastian, jetzt mal ohne Witz. Du weißt schon, dass du gut aussiehst. Dann hast du gesagt, ja, okay, ich model ab und zu nebenbei. Ich so, okay, der weiß, dass er gut aussieht. Und was doch interessanterweise hinzukommt, das muss ich auch noch über dich erzählen, du siehst nicht nur sehr gut aus, sondern du bist auch ein sehr, sehr schlauer Kerl, was ich sehr bewundere. Du hast Medizin studiert, du bist Doktor Med, du bist, was ich fast sogar noch wichtiger finde, ein sehr freundlicher, höflicher Kerl, muss ich sagen. Du bist noch sehr jung, ich glaube, du bist 33?
31.
31, okay. Oh, ich habe dich sogar älter gemacht. Also eigentlich bist du eine Anomalie der Natur, würde ich sagen. Gut aussehen, sehr schlau, sehr stark, sehr schnell. Ich fühle mich da fast schon ein bisschen angegriffen dadurch. aber ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, dass wir heute ein bisschen reden können. Ich habe ein paar Fragen rund um das Thema Gesundheit, rund um das Thema Mindset. Ich weiß, dass du dich viel mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich würde auch gerne, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, weil wir in Zukunft häufiger miteinander sprechen. Genau, erzähl mal bitte, du bist Heidelberger.
Genau, krasse Introduction.
Ja.
Habe ich direkt verliebt.
Du,
das habe ich noch nie gehört.
Man muss auch sagen, also du bist so ein netter Kerl. Also irgendwie habe ich nach einer Sache gesucht, die mir nicht so passt, aber ich habe nichts gefunden bei dir. Und was mich auch besonders herausgefordert hat, diese zwei Trainingseinheiten, die wir gemacht haben.
Ja.
Die waren ultra hart, aber es hat ultra Spaß gemacht, weil wir uns gegenseitig gepusht haben.
Ja,
das
ist
fand
es
ich,
richtig geil, wenn man es gemeinsam macht.
Absolut,
und Freude dran hat.
Absolut, genau. Aber vielleicht erzählst du ein bisschen was, 31 Jahre alt, Heidelberger.
Gerne. Genau, also ja. Tatsächlich Heidelberger Urgestein. Ich bin in Heidelberg geboren, in der schönen Weststadt und bin dann dort zur Schule gegangen, bin in dreisprachig aufgewachsen. Meine Eltern waren da ein bisschen komisch.
Was denn genau?
Französisch, Englisch und Deutsch.
Okay.
Und ich glaube, als Kind realisiert man gar nicht, was es dann vielleicht doch auch für eine Anforderung ist.
Ja.
Aber irgendwie geht das fließend einher. Bin dort zur Schule gegangen in Heidelberg. Bin mit 15 dann nach Irland gegangen auf ein Sportinternat.
Mhm.
Genau, aber da können wir vielleicht gerne später nochmal ein bisschen mit einsteigen.
Das habe ich ja ganz unterschlagen. Du warst ja auch Elite-Rugby-Spieler, aber dazu kommen wir auch nochmal.
Können wir gerne auch noch drüber sprechen. Genau, bin dann jetzt seit 2018 wieder in Heidelberg, habe mein Medizinstudium gemacht, musste dann auch aufgrund von ein paar Schicksalsschlägen dann mich neu sortieren, bin dann schlussendlich im Rehamed gelandet, bin sehr zufrieden dort, sehr glücklich, habe wunderbare Menschen dort um mich, ein klasse Mentor, Und
das heißt, ja, du hast zu Ende studiert und jetzt bist du Rehamet eingestiegen, so wie ich
genau,
es verstanden habe.
So ist es.
Genau, in der Geschäftsleitung.
So ist es in der Geschäftsleitung, genau. Ja. Also ich habe nochmal die Geschäftsführung über mir, also zum Glück nochmal eine kontrollierende Instanz.
Ja, also, aber sozusagen das Nachfolgethema ist dann für euch relevant.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein relevantes Thema. Meine Mutter ist natürlich dankbar, dass jemand das Familienunternehmen mit übernehmen möchte.
Du hast Geschwister?
Ich habe 2 Brüder.
Perfekt.
Ja, sehr gutes Verhältnis zu ihnen.
Sehr gut. Und die sind wahrscheinlich genauso wie du.
Ja.
Stark, groß, blond.
Ja.
Okay.
Die fliegen da oben.
Sehr gut.
Ja, genau.
Sehr gut. Und Rugby, erzähl mal, du hast in der deutschen Nationalmannschaft gespielt.
Genau, also ich kann das Ganze mal chronologisch aufbröseln.
Ja. Ja.
Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Rugby zu spielen. Man muss wissen, Heidelberg ist eine Rugby-Hochburg.
Auf jeden Fall, ja. Das
also wenn man aus Heidelberg kommt, so ein bisschen mit Heidelberg auseinandersetzt, dann kommt man um Heidelberg, um Rugby eigentlich nicht umher. Und ich kann mich daran erinnern, 6 Jahre alt, wir hatten früher im Au-pairs, meine Eltern haben ja viel gearbeitet und dann kam auf einmal dieser 2 Meter Hühner aus Südafrika an, als Au-pair, Dirk Pressler hieß er. Hatte Flipflops an, nur einen Rucksack, wirklich der kälteste deutsche Winter kam da angeschlappt und ich war einfach nur unglaublich begeistert. Ich dachte so, krass, so will ich auch sein. Hat mich mitgenommen zum Rugby-Training und nachdem ich ein paar Sachen ausprobiert habe, ich war Turner, als ich jung war, irgendwie so Ballsportarten ausprobiert, aber es hat mich nicht so gecatcht wie dann tatsächlich das Rugby. Da habe ich richtig Fuß gefasst. Ich habe schnell Freunde gemacht dort und es ist dann so ein bisschen wie eine Familie geworden. Meine Eltern haben mich unglaublich unterstützt. An Wochenenden viel unterwegs gewesen, U10, U8, U10, U12, U14 Turniere von Frankreich nach Schottland, England. Also
sehr
tatsächlich
cool.
Sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Mhm. Und so wurde Rugby relativ schnell ein ganz zentraler Bestandteil von meinem Leben. Also nicht nur sportlich, sondern halt auch, was mein Selbstbewusstsein anbelangt.
Du warst im Sportinternat, war dann auch viel mit Rugby wahrscheinlich.
Genau,
ja,
genau.
Ja.
Und das war dann so der nächste Step.
Mhm.
Mein U16-Nationaltrainer damals hat gemeint, wenn ich den nächsten Step machen möchte, wenn ich richtig gut werden will, und er hat ein gewisses Potenzial gesehen, das ich damals nicht gesehen hatte. Er hat gemeint so, ey, wenn du das machen möchtest, ich würde dir empfehlen, ins Ausland zu gehen.
Mhm.
Mein bester Freund ist damals ein halbes Jahr nach Australien war es, ja, nach Adelaide gegangen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe woanders hin. Ich war ein bisschen so ein Homebird, ich wollte nicht ganz so weit weg und dann ging es nach Irland.
Ja.
Mein Vater hat Verbindungen nach Irland. Und dann ging es 3 Monate dort auf ein Sportinternat. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin da hingekommen, es war mitten im Nirgendwo, also es ist westlich von Dublin gewesen, ein altes Kloster.
Ich muss ganz wohl fragen, Irland ist aber auch stark im Rugby.
Unglaublich stark.
Okay.
Sehr, sehr
okay.
Gut. Also wirklich, die
leben. Sorry für die Unwissenheit.
Nee, alles gut. Ja. Die leben dafür. Also die Iren sind da, es ist Volkssport, genau. Dafür, dass es nur knapp 4 Millionen Einwohner sind, ist es ja auch eine gewisse Anomalie, dass sie so gut sind. Genau, genauso wie die Neuseeländer. Und
die All Blacks.
Die All Blacks,
das weiß ich genau.
Dort dann nach 3 Monaten 12 Rugbyfelder, ein paar Kühe, 600 Schüler, also 600 männliche Schüler, sonst gar nichts. Hab 3 Monate gemacht, bin in die Schulmannschaft gekommen, lief alles sehr gut. Tatsächlich besser als erwartet, auch gut Anschluss gefunden. Ich habe in meinem ersten Jahr dort 15 Kilo zugenommen. Ich wurde wirklich regelrecht gemästet, weil ich noch nie mit so einer Professionalität konfrontiert wurde.
Mhm. Also 15 Kilo Muskelmasse.
15 Kilo Muskeln, sicherlich auch ein bisschen Fett.
Okay.
Aber ich bin voll auseinandergegangen. Ich habe zum ersten Mal richtig gegessen, richtig trainiert, habe zum ersten Mal auch Supplements genommen.
Mhm.
Und mit 16...
Was hast du damals genommen?
Es war tatsächlich nur Whey-Protein.
Okay.
Und dann irgendwann auch mit Kreatin angefangen.
Mhm.
Aber bin einfach wirklich aufgegangen, einfach weil die Trainingsbelastung super gesteuert wurde und es gab halt nichts anderes außer Schule und Rugby. Also immer parallel gefahren, das
eigentlich ziemlich cool.
Sportliche. Ultra geil. Wirklich sehr, sehr
eigentlich
cool.
Eigentlich ziemlich cool,
das war so die DNA dieser Schule. Aus den 3 Monaten wurde dann ein Jahr. Zum Leiden meiner Mutter wurde aus dem Jahr 3 Jahre, habe mein Abi dort gemacht und aus den 3 Jahren Irland wurden dann im Endeffekt 8 Jahre.
Wow, okay.
Genau.
Okay, in welchem Alter bist du zurückgekommen?
Ich war 23, genau. Mit 23 dort in Irland dann noch Rugby gespielt. Und dann ging es 2018 zurück.
Mhm.
Und dann angefangen mit der Nationalmannschaft zu spielen.
Mhm.
Und dann kam der nächste Abschnitt in meiner sportlichen Karriere. Und zwar die Olympiakader-Mannschaft. Phase.
Stark.
Genau, für Deutschland zu spielen, das Land auch international zu repräsentieren, nicht nur im U16, U18-Bereich, sondern dann auch für die Herren. Und die Siebener-Mannschaft und das ganze Siebener-Rugby, das Programm von...
Das ist ein bekannter Begriff, gell? Siebener.
Genau, ja, das ist die olympische Variante des Rugbys, die tatsächlich immer mehr Gefallen findet in der breiten Bevölkerung, was richtig schön ist. Genau, das Siebener-Rugby-Finale war das zweitmeistgesehene Event der Sommerolympischen Spiele nach dem 100-Meter-Sprint.
Oh, wow.
Was auch einfach dafür spricht, dass, dass dieser Sport einfach Gefallen findet, weil er super anschaulich ist.
Und wann hast du nochmal studiert und wann hast du parallel gemodelt? Also wie hast du das alles gemacht?
Kein Sozialleben.
Glaube ich dir.
Ich glaube, das wurde mir so ein bisschen mit der Muttermilch gegeben, dass das Akademische eigentlich immer Plan A ist. Mhm. Also eine gewisse finanzielle Sicherheit durch, ja, durch eine akademische Karriere, durch ein Backup zu wissen, okay, wenn es mal sportlich nicht mehr klappen sollte, durch Verletzungen, durch unglückliche Zufälle, durch was auch immer, dass man da eine sichere Karriere anstreben kann. Also nachdem ich mein Abi gemacht habe, habe ich dort dann ein BSc in Biomolecular Medicine gemacht und halt während des Rugby-Spielens dort und dann parallel zum zum Profi-Dasein in Deutschland dann Medizin studiert.
In Heidelberg?
In Heidelberg, genau.
Und deinen Doktor hast du auch in Heidelberg gemacht?
Genau.
Ah, ja.
Das war tatsächlich die einzige Art und Weise, wie ich die zwei kombinieren konnte, ist, dass alles im Neuenheimer Feld gebündelt war.
Ah, sehr schlau, genau, geografisch sehr schlau. Man muss wissen, wenn man nicht Heidelberg ist, Neuenheimer Feld ist sozusagen Medizin Hochburg für Kliniken und auch Studium. Das passt eigentlich sehr gut. Und wie bist du, und genau, und das Thema Rugby ist da auch, glaube ich, Neuenheimer Feld. Kann das sein?
Genau, also der Olympiastützpunkt.
Olympiastützpunkt, genau.
Der Olympiastützpunkt ist hinten im Neuenheimer Feld.
Genau, richtig.
Die Fahrtwege sind relativ kurz.
Genau, in Kirchheim gibt es, glaube ich, auch nochmal.
In Kirchheim sind nochmal zwei Clubs.
Genau. Ich bin so ein OG Kirchheimer von früher.
Da ist tatsächlich mein ehemaliger Club, die Rudergesellschaft Heidelberg, also die RGH, im Habichtweg.
Habichtweg, genau. Richtig, genau. Und wie kommt man dann dazu, also, dass man modelt? Wurdest du darauf angesprochen oder hast du gesagt, hey, ich will modeln oder wie kommt das zustande?
Es war initial eine Überwindungssache. Ich hatte immer den Eindruck, ich würde gerne mal vor der Kamera stehen. Nicht, weil ich denke oder dachte, ich sonderlich gut aussehe, sondern weil es die größte Überwindung war, die ich hatte. Und ich dachte, was kann ich mich fordern? Wovor habe ich richtig Angst? Und das war damals noch in meiner vorherigen Beziehung, wo sie gemeint hat, komm, wir machen doch mal zusammen Fotos. Und ich habe mir so in die Hosen geschissen, als diese Fotos dann kamen. Ich wollte sie mir nicht angucken. Ja. Ich dachte, okay, diese Fotos, die wären eine Katastrophe.
Ihr habt erstmal Privatfotos gemacht.
Genau. Ja. Also im Endeffekt, wir haben gemeinsam so Hochzeitsfotografie gemodelt. Die haben so Hochzeiten nachgespielt. Also ich habe in meinem Leben jetzt schon 6-mal geheiratet.
Alles klar.
Ja. Und danach, also das ist...
Deine damalige Freundin hat dich darauf angesprochen, das erstmal zu machen.
Genau, die hat das gemacht und dann gesagt, ja, warum machen wir es denn nicht zusammen? Und irgendwann...
Du siehst ja nicht so schlecht aus.
Ja, genau. Man kann das doch irgendwie in ein Business umwandeln.
Genau.
Und das hat dann auch die Zeit lang ganz gut geklappt. Und dann dachte ich, okay... das kriege ich doch auch alleine hin. Und habe dann in der Zeit auch Fotografen kennengelernt und habe gemeint, hey, ich möchte das jetzt mal alleine versuchen.
Okay.
Und das war eine krasse Überwindung. Also zu zweit war eine ganz andere Sache, weil der Fokus nicht auf einem selbst ist, sondern meistens dann halt auf der Braut. Und es war voll okay. Und ich war so ein bisschen Nebendarsteller und habe mich so ein bisschen so als Accessoire gefühlt. Aber das war voll fein für mich. Das war meine Rolle. Es ist voll gut.
Okay.
Aber dann selbst dazustehen in diesem Mittelpunkt, es war eine extreme Überwindung, weil mir das ganz, ganz schwer fiel. Mhm. Und ich dachte, nee, ich möchte mir jetzt beweisen, dass...
Kannst du sagen, für wen du das gemacht hast?
Wie meinst du
das? Welches Unternehmen das war? Kannst du das...
Ach so, ja, initial, das waren einfach für Modelagenturen.
Mhm.
Genau, also ich habe da befreundete Fotografen in Heidelberg von damals noch kennengelernt. Und die haben die Fotos für mich gemacht und die habe ich dann eingereicht. Mhm. Eigentlich wollte ich sie gar nicht einreichen.
Okay.
Sondern ich wollte einfach, ich stelle mich jetzt vor diese Kamera, ich traue mich.
Du magst Herausforderungen,
Ich möchte diese Challenge haben, mich... ja, damit zu konfrontieren, was mir super unangenehm ist.
Ja.
Und nicht mit dem Ziel, irgendwie was damit zu machen, sondern einfach nur, um es getan zu haben.
Ja.
Und das habe ich gemacht und die Fotos sind nicht schlecht geworden.
Ich habe ein paar gesehen, die sahen ganz gut aus, ja.
Und die habe ich dann eingereicht und erfreulicherweise fanden die Agenturen das auch ganz gut. Und so bin ich mit der Zeit immer wieder an verschiedene Jobs gekommen, vor allem was so Sportmodel anbelangt.
Zum Beispiel?
Also ich habe 3 Jahre lang für Sport 2000 gearbeitet, war da das Gesicht von dem Fitnessbereich, was echt cool war. Yeah. Wir sind viel unterwegs gewesen. Ich hab da
Sport
auch,
2000 ist ja auch groß.
Ja, ist ein riesen europäischer Reseller. Ich habe 3 Milliarden Umsatz. Haben also crazy Unternehmen auf jeden Fall.
Und du warst 3 Jahre lang das Gesicht davon?
Genau, also von dem Fitnessbereich. Also wenn man da auf die Seite geht, war ich.
Und die war vorher nicht bewusst, dass du ein hübscher Kerl bist.
Ich glaube, mir war lange Zeit nicht bewusst, dass ich überhaupt gut genug bin.
Okay, krass.
Also in vielerlei Hinsicht.
Okay, krass.
Ob das jetzt das Akademische ist, ob das Aussehen ist ja sowieso immer so ein schwieriger Punkt.
Das ist verrückt. Was für, sorry, wenn ich so direkt frage, ich muss einfach raushauen. Wollte dich auch nicht unterbrechen, sorry dafür. Was war denn deine Abschlussnote bei deiner Doktorarbeit?
Ach so.
Summa cum laude.
Nee, tatsächlich nicht.
Da bin ich beruhigt. Endlich mal eine Sache, wo du nicht perfekt bist.
Nee, ich hab eine cum laude bekommen.
Okay.
War aber sehr.
Bist doch ein Mensch, okay, verstanden.
Absolut. auch das war eine schöne Herausforderung, denn ich wollte unbedingt publizieren. Ich wollte unbedingt, dass es veröffentlicht wird in einem Journal. Das hat geklappt. Ich habe die Arbeit selbst geschrieben, komplett selbstständig, zusammen mit einem echt coolen Team. Habe das damals in der Athos-Klinik in Heidelberg.
Heidelberg,
wo ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe und habe da ein paar coole junge Chirurgen kennengelernt, die mich da gut eingeführt haben.
Modelst du noch nebenbei jetzt immer noch oder eher weniger?
Ja, es wird stiefmütterlich behandelt, Es läuft nebenbei. Ich habe selbst 5 Jahre lang kein Social Media gehabt und habe das Modeln immer wirklich komplett nebenbei gemacht. Wenn ich mal eine Anfrage bekommen habe, habe ich das gemacht, aber ich habe nie aktiv geworben.
Ist aber eigentlich interessant. Du hast sau viel Content sozusagen produziert durch Fotos und so weiter und hast aber kein Social Media gehabt.
Richtig.
Wie kommt das zustande?
Ganz, ganz viel Content, mit dem ich nie irgendwas angefangen habe.
Okay. Warum kein Social Media? Also du bist gar nicht mal auf Social Media.
Derzeit bin ich noch nicht. Ich überlege es mir immer wieder. Also
hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Social Media? Oder?
Ja.
Okay.
Ich kann mich daran erinnern, ich bin sowieso jemand, der, musst du wissen, der vergleicht sich viel.
Und gewinnt immer quasi.
Schön wär's. Ich glaube, nach außen.
Ich vergleiche mich aber auch, aber ich glaube, bei dir ist nochmal ein anderes Ding, weil es ist schon außergewöhnlich, sage ich jetzt mal, deine Karriere, dein Werdegang, das, was du erreicht hast und so weiter. Also ich weiß nicht, wie du das gerade selber siehst, aber als Außenstehender sieht man ja schnurstracks irgendwie, alles hat gut funktioniert, alles, egal was du machst, hat Erfolg gehabt in irgendeiner Form. Also
ich glaube, das ist schon bei sehr vielen Menschen so. Also ich kenne das aus meinem Umfeld. Ich habe viele, vor allem High-Performer-Freunde, männliche Freunde, die nach außen hin alles wunderbar, alles glänzt, alles ist einfach, das Leben kommt einem zugeflogen, man hat immer alles unter Kontrolle, es ist immer alles souverän, aber innerlich ist schon immer eine ordentliche Anspannung. Also dieser Druck, der innerlich herrscht, sich das auch aufrechterhalten zu müssen, ist krass. Und es war bei mir lange Zeit auch so. Dementsprechend, Leistung ist für mich was ganz Ambivalentes. Also können wir auch gerne noch mal ein bisschen mehr auf diesen Begriff einsteigen, was der für mich bedeutet. Jetzt habe ich, was war denn mal?
Also genau, das Vergleichen hast du gesagt.
Ach genau,
Social Media.
Mit Social Media. Genau. Und zwar, dieser Vergleich war immer präsent. Aber ich konnte es damals noch nicht so gut einordnen. Ich war damals noch nicht an einem Punkt, wo ich durch meine eigene Selbstreflexion überhaupt gemerkt habe, was da überhaupt passiert, sondern ich habe eigentlich immer nur eine innere Anspannung gefühlt. Und der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich möchte kein Social Media mehr, war bei einem Lehrgang in Madrid mit der Nationalmannschaft. Und muss dir vorstellen, Freitag vor einem Samstag hatten wir ein Spiel, Freitag hatten wir frei, das ganze Woche unglaublich gut trainiert. Wir sind durch die Stadt gelaufen, sonniges Madrid, weißt du, an Springbrunnen vorbei, es waren Leute, die haben Gitarre gespielt, wir saßen im Café, haben einen Cappuccino getrunken. Okay. Ich hätte eigentlich in mir sein können und sagen, hey, es ist alles gut.
Cooler Moment.
Geiler Moment, ich genieße ihn. Das Einzige, was ich in meinem Kopf habe, wie kann ich anderen Leuten zeigen, wie geil es hier ist, damit ich selbst diesen Moment genießen kann,
das ist
durch die Brille anderer. Das heißt,
Social Media Effekt, ja.
Richtig, genau. Ja, ja. Also ich konnte es für mich nicht genießen, sondern nur, wenn ich die Validierung von anderen bekommen habe, dass dieser Moment so geil ist, wie ich ihn gerade spüre, darf ich mir erlauben, dass er so ist.
Ja, ist krass.
Und dann war so, wow, ich lebe mein Leben nicht für mich, ich genieße es nicht für mich, sondern ich genieße es, indem andere mir erlauben, dass ich es genießen darf.
Ja.
Das heißt, diese externe Bestätigung,
ich verstehe so 100%, was du meinst,
war richtig, richtig heftig. Und da habe ich gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht mehr.
Ja.
Und auch das war Überwindung.
Ja.
Weil natürlich dieses Profil, auch wenn, was hatte ich da, ich hatte 2000 Follower, ich dachte, ich bin der größte Hecht.
Okay, okay, geil. Also, oh. Welchem Jahr war das?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Warte, doch 2019, glaube ich, war es. Oder 2020.
Ja, okay, für damalige Verhältnisse ist ja, gab es nicht viele große Accounts, sage ich jetzt mal.
Ja, stimmt. Wenn man dann mal irgendwie, weiß ich, 20.000, 30.000 war das.
Genau,
schon
genau,
nicht
genau.
Schlecht.
Und das hat jetzt nach 6, 7 Jahren natürlich alles ein bisschen anders.
Genau.
Aber das, ich bin da 100% bei dir. Ich habe auch manchmal so Situationen, wo ich mich irgendwie gezwungen fühle, jetzt das irgendwie zu erfassen und auf Social Media, auf Instagram insbesondere, dann hochzuladen.
Ja.
Und gar nicht mal für mich interessanterweise dann.
Sondern, hast du dann den Eindruck, das für andere tun?
Genau, das dann für andere sozusagen. Also auch gar nicht mal für meine Family, weil meine Family weiß ja, wo ich bin, und wenn die was sehen wollen, schicke ich denen halt zu.
Ja.
Also man tut es dann für tatsächlich Fremde.
Ja.
Manchmal hat man auch so gewisse Köpfe Köpfe vor den Augen, wo man, okay, jetzt denkt man den einen, okay, der soll das sehen, was ich jetzt mache. Das passiert auch ab und zu. Aber dieser Zwang, das ist schon nicht normal, würde ich sagen. Da bin ich vollkommen bei dir.
Ich meine, du bist Unternehmer, du möchtest eine gewisse Reichweite haben. Es für dich ist natürlich auch
ein
Mittel zum Zweck.
Genau.
Also ich glaube, es auf eine gesunde Art und Weise nutzen zu können, ist ein Skill. Es ist was, das darf man sich aneignen. Auch
muss
sicherlich
man
durch muss man, vielleicht sogar für die eigene, für die eigentliche mentale Gesundheit.
Das du hast vollkommen recht.
Das ist was, das darf man, glaube ich, lernen, sich damit zu konfrontieren.
Okay, und das war sozusagen der einzige Grund, warum du aus Social Media raus bist? Oder dieser Vergleich auch, hast du vorhin...
Vergleich ist immer da gewesen.
Genau. Genau. Mit wem hast du dich verglichen?
Mit Gott in der Welt.
Okay.
Das Problem ist, ich glaube, viele Menschen, wenn sie sich vergleichen, es wäre ja zu einfach, sich mit Leuten zu vergleichen, die in gewissen Aspekten nicht so weit sind, wie du selbst. Sondern man vergleicht sich immer nach oben.
Ja.
Und dann vergleicht man sich nicht als gesamtes Individuum, sondern man pickt die Sachen raus, wo man selbst sich als inadäquat wahrnimmt und andere als besser.
Ja, ich bin 100% bei dir. Ich finde auch, das ist das Problem, was ich gerne meinen Kindern versuche, dann irgendwann, wenn die im Social-Media-Alter sind, irgendwie zu verklickern, zu sagen, hey, das, was du auf Social Media siehst, das sind nur die Highlights. Du siehst nicht die Lowlights, also Nummer eins.
Ja.
Ganz wenige posten ihre Lowlights. Alle posten ihre Highlights, und jetzt kommt der zweite Aspekt dazu. Du siehst auch von allen Leuten die Highlights, die sie beispielsweise besonders gut können. Irgendwelche Sportler zum Beispiel, besonders gute Läufer. Wie du weißt, mache ich High Rocks ein bisschen nebenbei, und auf einmal ist mein Feed voll mit irgendwelchen Lauftrainings.
Ja.
Und ich kann mich ja gar nicht mit den Leuten vergleichen. Das sind teilweise Profiläufer. Ich habe aber trotzdem, und das glaube ich dir absolut, ich habe trotzdem diesen Zwang, mich zu vergleichen. Das ist immer eine krasse Pace. Ich komme ja nicht mal annähernd dran an diese Pace. Oder dann kommt einer, der drückt dann irgendwie besonders viel auf der Hantelbank. Dann kommt einer, der ist besonders gut im Kickboxen. Und von allen sehe ich die Highlights und vergleiche mich dann auch. Und wohlwissend eigentlich, okay, der eine Läufer, der läuft ja auch nur. Das ist ja sein Hauptding. Also ich kann mich ja gar nicht mit dem vergleichen. Ich bin kein reiner Läufer, ich bin kein reiner Pumper, ich bin kein reiner und so weiter und so fort. Ja. Das ist auch das, was ich versuche, dann irgendwann meinen Kindern beizubringen. Das hat auch bei mir lange gedauert, zu verstehen. Guck dir nicht nur die Highlights an, weil jeder Mensch hat auch Lowlights, ist einfach so. Und das Zweite ist, wenn du in einer Sache top bist, dann kannst du dich mit dieser einen Sache vergleichen, um da besser zu werden. Aber hör auf jeden Fall auf damit, dich in allen Bereichen mit allen Leuten Aspekten zu vergleichen.
Yeah.
Das schadet einem.
Es schadet einem, und es ist vor allem auch, es ist ja dir selbst gar nicht fair gegenüber. Ich meine, du hast eine Erwartungshaltung an dich selbst, die du anderen gegenüber nicht an den Tag legst. Du erwartest ja auch nicht von deinen Freunden, dass sie den liebsten Menschen, die dir wichtig sind, dass sie in allen Bereichen super gut sind. Aber komischerweise von einem selbst, wenn man in die Vergleichsspirale kommt, dann denkt man, ich muss so viel Bank drücken, aber ich muss doch auch so schnell sein, und gleichzeitig muss ich doch auch noch der beste Vater sein.
Genau.
Also das sind ja so viele Aspekte, die auf einmal zusammenkommen, und dann ist die Messlatte so exorbitant. exorbitant hoch, dass man sich selbst gar nicht gerecht werden kann. Deswegen ist Vergleich, ich glaube, was Menschliches. Ich glaube, jeder vergleicht sich. Wir wollen einen gewissen, wir wissen, wir wollen uns in der Gesellschaft positionieren. Das ist, glaube ich, was völlig Natürliches. Und gleichzeitig ist wichtig zu wissen, dass unser eigener Wert niemals von einem Vergleich abhängig ist.
100%. Wo liegt denn gerade deine persönliche Messlatte? Also was ist dir gerade wichtig irgendwie?
Für mich selbst.
Gut zu sein, voranzukommen. Ich weiß nämlich, dass du dich, glaube ich, unglaublich gern challengest, so mit neuen Herausforderungen.
Ja.
Das weiß ich, seitdem ich 2x mit dir trainieren war. Die Trainingseinheiten waren einfach nur crazy. Ja. Also rein zum Vergleich, du hast mich angesprochen, hey, lass mal zusammen trainieren gehen. Ich so, sau gerne, was sollen wir machen? Und so, ja, die eine Trainingseinheit war 5 Pull-Ups, 10 Push-Ups, 15 Squats. Hört sich erstmal easy an. Aber das 20 Mal. Und dann nach diesem EMOP, also
EMOM, genau.
Also EMOM, genau.
Every minute on the minute.
Genau, das heißt, zu jeder vollen Minute machst du eine neue Runde sozusagen auf.
Genau.
Und ich habe noch nie in meinem Leben quasi 20 mal 5 Pull-Ups gemacht, also 100 Pull-Ups an einem Tag gemacht.
Das ist doch wunderbar. Weil
es war verrückt.
Wenn man dich davor gefragt hätte, ey Reza, kriegst du 100 Klimmzüge in 20 Minuten hin?
Niemals.
Bist du verrückt?
Niemals hätte ich gerne. Genau.
Und du pushst dich und du kriegst es hin.
Du hast mich gepusht. Das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Also ich weiß, dass deine Messlatte oben ist, weil du bist ja in allen Bereichen, glaube ich, sehr High-Performer. Würde ich mal behaupten.
Ja, also ich versuche tatsächlich da eine Balance zu finden. Also
ich glaube dir kein Wort.
es ist für mich etwas, das ich, glaube ich, intrinsisch nicht mitbekommen habe. Und zwar, dass ich nicht permanent leisten muss, sondern das ist was, das durfte ich mir mit der Zeit beibringen, dass ich auch weniger tun darf. Und dass Leisten etwas ist, womit ich mich fordern darf, das sicherlich sehr, sehr viele gute Aspekte mit sich bringt, aber das nicht meinen Selbstwert definiert. Und das ist was, da bin ich dran. Wenn du meinst, was diese Messlatte gerade ist, für mich sind es kurzfristige und langfristige Ziele. Also wie du meinst, ich fordere mich sehr gerne heraus. Das sind tatsächlich tägliche Sachen, aber auch kurzfristige Ziele, wie jetzt in 2-3 Monaten den ersten High Rocks zu laufen. Eine gewisse Etablierung bei mir im Unternehmen. Dinge, die man gut messen kann. Kurzfristige Ziele, die man gut messen kann. Das versuche ich einmal im Jahr, am Anfang des Jahres, mir meine jährlichen Ziele zu definieren. Das gleiche dann auch über 5 Jahre. Aber was ich vor allem anstrebe, sind diese Prozessziele, was sehr viel mit meinen Werten zu tun hat. Was für ein Mensch möchte ich denn sein? Was bringt mich denn langfristig?
Prozessziele, was genau meinst du?
Genau. Zum Beispiel, nach welchen Werten möchte ich denn leben? Ich weiß beispielsweise, dass wenn ich mir sage, ich mache jetzt 10 Hyroxe und wenn ich diese Zeit habe, dann bin ich happy. Weißt, ich habe in der Vergangenheit immer gedacht, okay, wenn ich das habe, dann bin ich happy. Wenn ich das habe, dann bin ich happy, wenn ich das erreicht habe. Und es sind immer diese Ziele gewesen, wo ich dann im Endeffekt eine relative kurzfristiges High gespürt habe, aber dann eine Ernüchterung, weil im Endeffekt mir das keine langfristige Zufriedenheit gegeben hat. Und für mich sind diese Prozessziele Dinge, wie ich mich selbst sehen möchte und wie ich sein möchte. Dinge, die mir langfristig Zufriedenheit geben. Und es ist stark verankert mit meinen Werten. Das heißt, ich möchte ein integrer Mensch sein. Ich möchte ein ehrlicher Mensch sein. Ich möchte jeden Tag darauf hinarbeiten, weiterhin mich zu entwickeln, mehr Selbstakzeptanz zu finden, mehr Dankbarkeit zu leben in meinem Leben, soziale Kompetenz, soziale Kontakte zu pflegen, verbunden zu sein in der Gesellschaft, mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Das sind die Ziele, wo ich weiß, langfristig ich sehr, sehr viel Freude daraus zehren werde. Und gleichzeitig habe ich natürlich diese kurzfristigen Ziele, die mich immer wieder pushen.
Und jetzt mal richtig direkt gefragt, lebst du aber trotzdem im Moment? Weil du bist, glaube ich, sehr zielorientiert.
Ja, ich bin zielorientiert und gleichzeitig ist was mir sehr viel Freude bereitet, ist im Moment sein. Und das sind Erfahrungen wie halt Sport, wie mich komplett auspowern. Es gibt wenig Momente, wo ich mich so verbunden fühle mit mir selbst, wie wenn ich...
Im Sport?
Genau, vorhin... Als ich die...
Genauso ticke ich auch. Ja. 100%.
Also vorhin, nachdem ich diese Intervalle gelaufen bin,
Beim letzten Mal, meinst du?
Nee, jetzt, heute.
Ah, okay, okay, heute. Ich dachte, du redest von unserem letzten Mal.
Aber da auch. Ja. Da auch, genau. Also es sind diese Momente, wo man komplett 100%. Ausgepowert ist. Also du kennst das ja, weißt du? Du bist raus aus deinem Kopf, du bist im Moment und du spürst dich. Du spürst dich wirklich.
Genau, genau.
Bis in jede einzelne Phase bist du präsent. Gleich. Und das Gleiche gilt bei anderen körperlichen, also ich bin ein sehr körperlicher Mensch, also Eisbaden, kalte Duschen, extreme Temperaturen in der Sauna beispielsweise, aber auch andere so Extremerfahrungen. Ich war dieses Jahr auch verrückt mit zwei Freunden, wollten wir in 7000er hoch, also sind wir in die Anden geflogen und waren da bei minus 39 Grad dann.
Nein!
Ja.
Minus 39?
Ja, war krass, bei 80 km/h Winden. Ja.
Und wie weit seid ihr gekommen?
Wir sind auf 6400 Meter gekommen und dann hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber solche Grenzerfahrungen, wo du dann, wo ich immer denke, okay, ich kann nicht mehr, aber irgendwie geht es dann doch noch weiter oder irgendwann geht es dann halt auch nicht mehr weiter, wo dir durch den Körper Grenzen gesetzt werden, aber du dich so sehr spürst. Das sind Momente, da bin ich sehr im Jetzt.
Das Grenzen durch den Körper, darüber sprechen wir am besten gleich nochmal. Bevor ich aber jetzt eine Sache noch sagen möchte, und zwar durch Sport in dem Moment sein, das verstehe ich zu 1000%, was du damit meinst. Ich habe vor, was haben wir jetzt, im April habe ich an einem High Rocks dran teilgenommen.
Ja.
Zusammen mit einem sehr guten mittlerweile Kumpel von mir, das ist der Lennart Sass, er ist ein blinder Para-Judoka. Und das war natürlich auch eine Herausforderung, weil er eben blind ist, zusammen an so einem Event teilnehmen, das war ein Erlebnis, muss ich wirklich sagen.
Ich habe das Video gesehen, ich habe so Gänsehaut.
Ey, das war verrückt.
Ich habe fast geweint.
Ey,
also wirklich, ich bin emotional geworden. Weil ich hatte so ein bisschen Pipi in den Augen.
Ja, es war krass. Danke am Lee, muss ich sagen, dass er so ein geiles Video geschnitten hat. Ja. Aber wir hatten Trainingseinheiten, ich werde es niemals vergessen. Wir haben uns getroffen gehabt, sonntags auf der Neckarwiese. Für alle, die Heidelberg nicht kennen, Neckarwiese ist quasi eine sehr beliebte Straße, sehr beliebte Wiese direkt am Neckar. Und wir haben da eine gute Laufeinheit gepaart mit so Lunges und Squats und keine Ahnung was gemacht. Und der Lennart, der ist halt 26, Prime seines Lebens, Olympiateilnehmer, Judo und so weiter. Und also einiges fitter als ich. Wir haben richtig reingehauen und ich werde niemals den Moment vergessen. Wir haben dann irgendwann, ich glaube, so 100 Squats oder so gemacht. Die Squats waren an der Reihe. Ich war völlig fertig, weil wir halt vorher die Laufeinheiten noch hatten. Und der so, Resa, ich genieße es gerade total hier mit dir bei Sonnenschein. Und ich war so kurz vorm Tod sozusagen. Aber dann dachte ich mir auch, der hat vollkommen recht. Es war so ein geiler Moment. Weißt du, du bist mit einem Kumpel, ihr trainiert hart, du spürst deinen ganzen Körper, dein ganzer Körper sagt eigentlich, nein, hör auf. Aber irgendwas sagt dir, mach weiter. Das machst du jetzt noch zu Ende. Die 100 machst du voll.
Ja.
Sterben kannst du sowieso danach irgendwann. Aber jetzt im Moment machst du erstmal weiter.
Ja, ich kenne das sehr gut und ich glaube, das ist was, das können Leistungssportler sehr gut nachvollziehen. Das ist die Freude an dem gewissen Leiden während des Trainings. Wenn es richtig anstrengend wird, nämlich dann ist der Moment, wo die meisten sagen, okay, ich höre jetzt auf. Aber Lennart und du, ihr habt gesagt, ja, ich könnte jetzt aufhören, aber ich mache weiter. Und
durch
weiter
den Pain gegangen, muss man wirklich sagen.
Fängt man an zu lachen und fängt mal an, so, geil.
Genau
das gibt mir viel. Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Das habe ich von ihm auch sehr, sehr, sehr krass gelernt, dieses in dem Moment einfach das Zulassen, was gerade passiert.
Ja.
Habe ich von ihm absolut gelernt. Aber du hast vorhin gemeint, Grenzen des Körpers.
Ja.
Hast du die schon mal erlebt?
Ja, also es,
ich glaub, bei den minus 39 Grad, oder?
Das war ein Moment. Es war, ich bin jemand, der nicht gesegnet ist, was Höhenkrankheit anbelangt.
Okay.
Also ich habe die letzten 2-3 Tage so gut wie nichts gegessen.
Ach, wirklich?
Ja, ich habe...
Bei der Anstrengung?
Ja, wir haben so... Ja, es war schon heavy.
Aber sag mir bitte, ihr hattet einen Guide dabei oder
wie? Ja, musst
du. Okay.
Also wir waren zu dritt. Das sind zwei gute Freunde aus Irland gewesen, mit denen ich in der Schule war. Und wir haben uns das als Ziel gesetzt. Die haben vor ein paar Jahren zu zweit den Kilimanjaro gemacht. Ich habe den vor ein paar Jahre davor gemacht und dachte mir, komm, wir machen jetzt den zweiten von diesen 7 Summits, also diese 7 höchsten Berge auf den jeweiligen Kontinenten. Und das war der Aconcagua in Argentinien bei Mendoza. Und es ist irgendwann, kann dann auch die größte Disziplin, der größte eiserne Wille einfach nicht mehr pushen. Irgendwann geht es dann nicht mehr. Und das war bei mir dann beim Gipfelanstieg. Ich habe die Nächte davor wenig geschlafen, so 2-3 Stunden die Nacht. Also man schläft so gut wie gar nicht. Die Winde sind echt krass gewesen. Das heißt, das Zelt hat die ganze Zeit geschakert. Okay. Du hast ausgeatmet. Das Kondenswasser ist total gefroren. Dann hat es auf einmal wieder geschneit, weil der Wind wieder geraschelt hat. Ja, es war auf jeden Fall heavy. Wenig gegessen, wenig geschlafen. Ich habe mir 3 Imodiums reingepackt, damit ich wenigstens nicht bei minus 40 Grad auf Toilette stapfen muss nachts. Okay. Und es war eine Mischung aus Verfrorenheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit durch die Höhe. Und um 2 Uhr nachts sind wir dann losgestapft, haben Steigeisen drauf gemacht und sind dann von 6.000, wollten wir dann auf die knapp 7.000 hochgehen, mhm. also diesen letzten Gipfelanstieg. Wir wussten, das Wetter ist scheiße, uns wurde auch nicht viel Hoffnung gemacht, dass wir überhaupt hochkommen. Und bei 6.4 war dann Tuck. Aber bis dahin war wirklich Schritt für Schritt. Also wir haben für diese 400 Höhenmeter, glaube ich, 6 Stunden gebraucht.
Hm. Krass.
Und ja, irgendwann hat mein Körper einfach gesagt, es geht nicht mehr, obwohl mein Kopf immer gesagt, push dich weiter. Und ich kenne das eigentlich nicht anders, aber irgendwann setzt der Körper dir dann eine Grenze. Und es war echt mal wieder eine, in dem Sinne, demütigende Erfahrung. Also ich habe Demut selbst wieder gespürt, dass mein Körper mir doch wieder Grenzen aufzeigen darf, die gut und gesund sind. Hm. Und dass nicht alles nur über Willenskraft und Disziplin funktioniert, das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, muss ich sagen.
Hast du vor, das wieder zu machen?
Ja, also
dachte ich mir schon.
Danach dachte ich mir erstmal eine Pause. Ja. Aber du kennst es selbst. Du quälst dich durch was durch, dann
musst du machen. Ja.
Dann denkst du dir 2 Tage später, oh ja, war ja gar nicht so schlimm. Das ist diese wunderbare rosy Retrospection, wo im Nachhinein völlig egal ist, weil.
Wann machst du das denn wieder?
Wir haben bislang noch kein Ziel, also noch kein definitives Datum. Wir wollen auf den Mount Elbrus gehen. Das ist leider in Russland. Mhm. Das heißt, es wird auch wegen dem Ukraine-Krieg ein bisschen schwierig, da rüber zu fahren. Mhm. Müssen wir noch schauen.
Okay. Wie hoch ist der?
Der ist 5600.
Aber würdest du den einen Berg dann wieder?
Ich würde das nochmal versuchen.
Das würdest du?
Nee, aber mit
so schätze ich dich ein.
Mit bisschen besserem Wetter. Es ist tatsächlich eine finanzielle Frage. Diese Bergsteigen sind leider sehr, sehr teuer.
Ja. Boah, verrückt, ey. Ja.
Und ich glaube, das andere, was man da noch erwähnen kann, mein Körper hat mir häufig durch Verletzungen dann signalisiert, dass es nicht weitergeht. Also ich wurde 4-mal an den Schultern operiert.
Vom Rugby
aus, ja. Immer wieder Schulter ausgekugelt, repariert erst.
Bist du so ein harter Sportler, muss man wirklich sagen.
Ja, es ist leider, das ist wirklich harte, faire Sportart, aber leider sehr verletzungsanfällig, Und ich bin sowieso sehr verletzungsanfällig. Okay. Ich glaube, ich habe genetisch labile Schultern bekommen. Das war immer so eine Schwachstelle.
Okay, sieht man die aber nicht an.
Nee, zum Glück.
Dass sie schwach sind.
Zum Glück habe ich das muskulär jetzt mittlerweile gut kompensiert wieder. Yeah. Aber das war, im Nachhinein war das immer so ein, ich glaube auch einfach zu viel und mein Körper hat gesagt, so, es geht nicht weiter, weil ich mir selbst die Pausen, die Regeneration, das, was ich eigentlich gebraucht habe in der Vergangenheit, mir nicht erlaubt habe. Das habe ich mit den Jahren gelernt.
Das wollte ich gerade fragen. Wie hat sich jetzt zum Beispiel deine Einstellung gegenüber solchen harten Zielen geändert? Also wie tickst du heute? Wie hast du vor 5-6 Jahren getickt?
Ich glaube, was sich stark verändert hat, ist die Motivation dahinter. Ich glaube, in der Vergangenheit ich trainiere weiterhin extrem hart. Ich versuche weiterhin immer wieder an Limits zu gehen. Ich halte mittlerweile bessere Pausen ein. Ich achte mehr auf meine Regeneration. Ich achte mehr auf Ernährung. Früher konnte ich auch mal eine Weile schlecht schlafen und nur Müll essen am Wochenende, teilweise dann auch trinken gewesen. Geht nicht mehr. Das heißt, die Trainingsadaptation ist da nicht mehr so, wie es halt mit Anfang 20 war. Aber ich glaube, was sich am meisten verändert hat, ist die Motivation dahinter. Früher habe ich mich extrem gepusht, weil ich immer den Eindruck hatte, nicht gut genug zu sein. Das heißt, ich musste mir selbst und allen immer was beweisen. Mittlerweile pushe ich mich hart, weil ich weiß, dass es Teil meiner Identität ist, Teil von meinem Sein. Ich liebe 100%. Es. Ich liebe es zu wachsen, ich liebe es, mich herauszufordern. Aber es ist nicht mehr so, dass ich denke, ich bin nicht mehr gut genug, deswegen muss ich es jetzt machen und ich muss es jedem beweisen, sondern ich mache es vor allem für mich. Auch da kippt es natürlich immer wieder in alte Muster rein. Vergleich ist was, da sind die meisten nicht von geweiht. Also es ist was, es kommt immer wieder. Man muss sich nur diesen Mustern dann bewusst werden und sagen, hey, für wen mache ich das eigentlich gerade? Mache ich das gerade aus einem Defizit? Mache ich das gerade aus einem aus einem Ich-muss-mich-beweisen-Modus heraus oder mache ich das aus Fülle? Mache ich das, weil ich Freude dran habe? Mache ich das, weil ich das gerade für mich tue, weil ich Freude am Prozess habe?
Wow, aus Fülle heraus, das finde ich interessant. Hm. Genau. Was meinst du genau Fülle?
Ich finde, man kann Dinge aus einer Fülle, aus einer Freude, aus einer Liebe machen, aber man kann etwas auch aus einem Mangel tun. Mhm. Du kannst Dinge tun, weil du denkst, dich beweisen zu müssen und allen anderen beweisen zu müssen, was für einen Wert du hast. Und dein Wert wird über diese Leistung definiert. Das heißt, es ist ein klarer Mangel. Aber wenn du sowieso schon, ich bin nur, wenn ich das mache, dann bin ich gut genug. Mhm. Aber wenn du es aus einer Fülle machst, dann weißt du schon, du bist wertvoll. Dann weißt du schon, du hast alles, um zufrieden zu sein. Und dann machst du es mit einer gewissen Liebe. Dann machst du es mit einer Motivation, die viel tiefer ist. Dann machst du es nicht nur für andere, sondern du weißt, hey, ich habe Freude daran und ich mache das gerne.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube nämlich, viele High-Performer haben dieses Problem, dass sie sich beweisen wollen über das, was sie tun. Dieses ich arbeite, also bin ich, so auf die Art. Ja. Ich muss auch immer schauen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich mache auch fast jeden Tag Sport. Mhm. Ich mache das, ich will nicht sagen Hassliebe, aber es ist nicht so, dass es mir immer einfach fällt, Sport zu machen. Also gerade so schwere Einheiten. Also es gibt schon Tage, wo ich keinen Bock habe. Ja. Aber eins kann ich sagen, ich habe noch nie mich nach einer Sporteinheit schlecht gefühlt. Mhm. Allein von dem Wissen heraus sage ich mir dann, hey, Reza, entspann dich mal. Mach jetzt einfach Sport. Du wirst dich danach auf jeden Fall gut fühlen. Ja. Es gab nicht einmal, vielleicht nach einer Verletzung oder so, aber es ist was anderes, aber es gab nicht einmal, wo ich mich schlecht gefühlt habe nach einer Sporteinheit. Und das ist dann, und trotzdem, interessanterweise muss ich mich ab und zu überreden, das zu machen. Also überhaupt in den Sport zu gehen. Aber was dann wieder auch bei mir häufig greift, ist, ich würde mich gerne selber als Sportler auch sehen. Also als Teil meiner Identität. Und deswegen sage ich mir dann, hey, du bist nur etwas, was du auch wiederholend machst. Mhm. Also wenn du Sportler sein möchtest, dann musst du auch Sport machen. Mhm. Also regelmäßig Sport machen. Deswegen, ich kann dazu 100% verstehen, was du da sagst. Mich hat noch eine Sache interessiert. Ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen springen. Ja. Du hast gesagt, du hast relativ früh oder im frühen Alter Supplements genommen, unter anderem Kreatin.
Genau.
Genau. Kreatin ist ja, glaube ich, super erforscht. Bringt auf jeden Fall so gut wie jedem Menschen Vorteile, wenn man es nimmt, genau. Aber im Alter von 15 hast du es genommen?
Ich war 16
damals. 16?
Genau.
Ich hatte gar nicht das Wissen da, sage ich jetzt mal.
Ja.
Kreatin, also, um Kur zu nehmen. Wie bist du drauf gekommen, das zu machen?
Tatsächlich durch unsere Trainer.
Okay.
Ja. Die waren da sehr dahinter. Also wir hatten neben einem Fitnesscoach, hatten wir natürlich die ganzen Mannschaftstrainer, wir hatten Ernährungsberatung. Mhm. Also es war ein echt professionelles Setup. Mhm. Und die haben uns da ganz gut beraten.
Nimmst du es immer noch regelmäßig?
Ja.
Wie viel Gramm?
5 Gramm
am Tag. Okay, ja, sehr gut. Ja, Kreatin ist eine Sache. Ich mache da ab und zu auch Pausen mit, aber ich nehme es relativ regelmäßig. Ja. Hab auch den Eindruck, dass es auf jeden Fall Vorteile hat. Mhm. Ansonsten so Fischölkapseln und so weiter. In dem Sinne ist als Omega-3-Geschichten. Ja, was nimmst du sonst noch?
Ich nehme, also eigentlich relativ simpel. Ich nehme Vitamin D3, 2000 Einheiten am Tag. Mhm. Dann nehme ich Omega-3, vor allem für meine psychische Gesundheit.
Okay.
Genau.
Wie kommst du drauf?
Auch sehr gut erforscht. Auch im Gegensatz zu, gibt's gute Studienlagen, die Antidepressiva beispielsweise auch vergleichen mit Omega-3.
Ach, wirklich? Okay, wusste ich gar nicht. Okay.
Haben einen guten Effekt.
Okay, wusste ich gar nicht.
Also das tut mir gut. Dann ganz normales Whey. Ich versuche so zwischen 160 und 200 Gramm Eiweiß am Tag zu mir zu nehmen. Mhm. Und das kriege ich durch meine Ernährung alleine nicht hin. Mhm. Das heißt, ich supplementiere durch ganz normale Whey oder durch Clear Whey Shakes jetzt im Sommer. Es ist eine ganz gute Alternative. Mhm. Mein Kreatin. Und teilweise Melatonin, wenn ich nicht schlafen kann.
Irgendwann müssen wir nochmal über das Thema Whey sprechen.
Ja.
Also ich nehme auch, oder ja, regelmäßig kann man nicht sagen. Ich habe Phasen, wo ich mehr zu mir nehme und Phasen, wo ich gar nichts zu mir nehme. Ich weiß nicht warum, ich habe den Eindruck, wir alle nehmen ein bisschen zu viel. Das ist ein anderes Thema jetzt. Bisschen zu viel Kreatin, Protein zu uns. Das ist so, wenn ich, aber das ist jetzt nur aufgrund Beobachtung von mir selbst.
Ja.
Aber also wann immer ich ein bisschen mehr Protein zu mir genommen habe, ich fühle mich da nicht mehr ganz gut in meinem Körper. Spannend, also ja. Sei es Magen-Darm-mäßig, sei es Agilität am Tag. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob wirklich das Protein da der Schuldige ist, aber ich habe manchmal den Eindruck, wir nehmen ein bisschen zu viel. Witzigerweise, ich verkaufe Supplements, aber ich möchte auch ehrlich sein, ich glaube, wir überdosieren Protein so ein bisschen. Aber ich habe jetzt keine wissenschaftliche Evidenz dafür.
Du merkst bei dir selbst, du bist nicht ganz so fit, du bist nicht ganz so spritzig, du bist ein bisschen träger.
Träger auf jeden Fall. Ich habe das auch mal natürlich auch mit veganen Proteinen ausprobiert und so weiter. Weiß ich nicht, ob da jetzt ein großer Unterschied ist bei mir, das gemacht hat. Aber wann immer ich dann zum Beispiel ganz normal Ernährung wieder, vielleicht da mehr drauf geachtet habe, dass ich Proteine zu mir nehme, habe ich mich agiler gefühlt.
Okay, spannend.
Genau, ja. Also
ich bin mir sicher, das ist super individuell.
Also wahrscheinlich.
Definitiv. Ich kenne viele Menschen, ich selbst auch, wenn ich zu viel Kohlenhydrate esse, vor allem morgens, dann kannst du mich für erstmal für ein paar Stunden vergessen.
Ja, Peak Insulin.
Deswegen, ich trainiere morgens auf einem nüchternen Magen. Ich habe mich da eigentlich ganz gut konditioniert.
Das geht gut bei dir?
Wunderbar.
Volle Leistung?
Volle Leistung, ja.
Okay, da habe ich nämlich schon mein erstes Problem beim Morgenstraining. Das ist auch wieder mein persönlicher Eindruck. Leistungstechnisch habe ich nach einer guten Kohlenhydrat-Input mehr Leistung. Das ist so mein Eindruck, als wenn ich jetzt auf nüchternem Magen zum Beispiel was mache.
Ja. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, nachdem ich morgens nichts gegessen habe, um 12 dann performen. Aber ich habe meinen Körper so weit konditioniert durch die Routinen, die ich jetzt schon länger fahre, dass ich morgens um 6:15 im Gym bin. Und klar gibt es morgen, da habe ich schlecht geschlafen.
Bist du 6:15 in der Gym?
Ja.
Deine Disziplin, ey. Und dann gehst du jeden Morgen?
Ich versuche es jeden Morgen zu machen. Also meistens.
Das heißt, wo wir abends zusammen trainieren waren, da hast du schon morgens deine Gym-Einheit gehabt?
Ja. Also
jetzt finde ich dich noch.
Ich hasse dich jetzt noch mehr.
Das war deine zweite Einheit mit mir. Okay, crazy.
Ja, also, es ist warm. Es ist für mich sehr schön, morgens aufzustehen. Nicht schön, weil es immer einfach ist. Das ist ja genau das, was du gemeint hast. Ich glaube, die meisten Menschen, die morgens um 6:15 im Gym sind oder die täglich Sport machen, die können ganz groß schreiben, dass es nicht immer einfach ist. Aber ich glaube, die Leute, die es regelmäßig machen, machen es nicht, weil es einfach ist.
Ja.
Sondern sie machen, weil langfristig Zufriedenheit dadurch entsteht. Und das ist eine krasse Selbstwirksamkeit, die man entwickelt.
Ja.
Und ich sage das häufig, wäre es einfach, würde es halt jeder machen. Aber weil es halt nicht einfach ist, kann man trotzdem am Ball bleiben.
Ja.
Und für mich ist die Routine super wichtig. Ich stehe gerne früh auf und auch wenn ich ich versuche dreimal die Woche Krafttraining zu machen morgens und heute Morgen, weil ich heute Nachmittag Intervalle hatte, gestern hatte ich das HYROX-Training spätabends, deswegen war heute Morgen einfach nur früh aufstehen, im Gym sein, präsent sein, meine Stretching-Einheit machen und
auf nüchternen Magen.
Ja, das war ja tatsächlich nur denen heute Morgen.
Okay.
Genau, aber da halt die Routine beibehalten, die Schlafqualität weiterhin aufrechterhalten.
Ja. Vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber muss doch nicht antworten. Aber fühlst du dich mental genauso fit, wie du körperlich fit bist?
Wie meinst du mental?
Also mentale Gesundheit mäßig. Fühlst du dich ja genauso fit, gesund, wie du körperlich fit und gesund bist? Weil ich glaube, körperlich bist du ja sehr...
Körperlich bin ich sehr fit. Ja. Oh, ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, ich habe so viel gearbeitet an meiner psychischen, an meiner seelischen Gesundheit, dass die meisten Tage gut sind.
Okay,
und das ist für mich tatsächlich, es ist eine Tendenz.
Mhm.
Nicht jeder Tag ist gut. Ich habe genauso meine Down-Days. Ich habe genauso Tage, da fühle ich mich unzureichend, da fühle ich mich unzulänglich, da fühle ich mich extrem vulnerabel. Ich habe gelernt, diese Phasen und diese Momente, wo es mir vielleicht mal nicht so gut geht, nicht als Aussetzer zu sehen von einem gesunden Leben, sondern einfach Teil von einem gesunden Leben.
Sehr gut gesagt, ja. Gehört dazu, ja.
Und diese Integration von den Highs wie auch den Lows und die Akzeptanz davon, dass auch die Teil des ganzen Spiels sind und dass auch wirklich die dunkelsten Tage vorbeigehen, gibt extrem viel Zuversicht. Ja.
Sehr gut gesagt. Was tust du für deine mentale Gesundheit? Meditierst du oder?
Ja, ich versuche jeden Morgen tatsächlich noch zu meditieren. Meine 10 Minuten begleitete Meditation.
Also, du machst
Meditation.
Dich nicht gerade unbedingt sympathischer bei mir jetzt. Du meditierst auch noch jeden Morgen.
Ja, gut, auch das ist wieder eine Routine-Sache. Ja. Ich habe mir mein Meditationskissen ins Büro gestellt.
Wie lange meditierst du?
Nur 10 Minuten. Das ist völlig ausreichend.
Also Augen zu, sitzende Position.
Sitzende Position, Schneidersitz.
Schneidersitz.
Genau, da gibt's wunderbare geführte Meditationen.
Genau.
Fällt mir tatsächlich einfacher.
Ja. Also mit der entsprechenden Atmung und so weiter.
Ja, also die Atmung wird nicht vorgegeben,
sondern
es wird ein, für mich ist ja Meditation eher wieder zurückzukommen. Es ist nicht irgendwie ein Stadium der Transzendenz zu haben oder permanent nicht in Gedanken zu sein. Das ist für mich, ich bin kein Buddha, sondern für mich ist immer wieder zurückzukommen. Und je häufiger ich merke, ich bin wieder mit Gedanken abgeschweift, ich komme wieder zurück. Und wenn es mal in diesen 10 Minuten nur 20 Mal war, dass ich merke, hey, ich war gerade in Gedanken, ich komme zurück. Oder auch mal nur eine Phase von, okay, nach 10 Sekunden komme ich wieder zurück. Dann war es eine gute Einheit.
Mhm.
Teilweise sitze ich da auch und denke 5 Minuten drüber nach, dass ich mir jetzt gleich einen Kaffee mache.
Okay.
Aber das ist tatsächlich was, das hilft mir viel. Also Meditation ist auch in den letzten Jahren ein Tool gewesen, das ich auf jeden Fall für mich entdeckt habe.
Mhm. Was machst du sonst noch für deine mentale Gesundheit?
Mit Menschen sprechen.
Mhm.
Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass soziale Eingebundenheit und Verbindung, auch wenn es nur kleine Momente sind täglich, mit Menschen mir viel Zufriedenheit geben. Also soziale Einbindung, Verbindung zu spüren zu anderen Menschen ist ein großer Faktor.
Verbindung zu spüren mit ausgewählten Menschen aus deinem...
Beides. Also es kann tatsächlich eine kleine Interaktion sein, mit einer Kassiererin, wo man sagt, hey, ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder ein Lächeln von einer alten Dame an der Straßenbahnhaltestelle.
Mhm.
Solche kleinen Momente, vor allem wenn man den Eindruck hat, sich isoliert zu fühlen, wenn man sich einsam fühlt, wenn man alleine ist, was ich lange Zeit gefühlt habe.
Wieso?
Ich habe mich nicht wirklich als Teil der Gesellschaft gefühlt. Ich habe mir immer sehr viel Druck gemacht wegen allem Möglichen. Und dann habe ich gemerkt, hey, okay, ich möchte mich einfach verbundener fühlen zum Leben und zu anderen Menschen. Und da waren wirklich, es hat angefangen mit diesen kleinen Interaktionen.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, ich bin gar nicht so introvertiert, wie ich eigentlich dachte. Ich hatte immer nur Sorge davor, Verbindung aufzubauen zu anderen Menschen. Und das kam mit der Zeit. Und mittlerweile weiß ich, es ist ein integraler Bestandteil meines Lebens, ist enge und emotional tiefe Verbindungen. Und ich glaube, diese Frequenz von kleinen Interaktionen ist was, das auf jeden Fall schön ist und trägt bei zu meiner psychischen Gesundheit. Aber das andere sind diese tiefen Verbindungen. Das sind die emotional tiefen Verbindungen zu meiner Partnerin, zu Freunden, zu meiner Familie, zu Menschen, mit denen man einfach auf einer Wellenlänge ist. Und da eine Offenheit zu haben, ist wichtig.
Aber wie bist du drauf gekommen damals, dass du nicht Teil der Gesellschaft bist? So.
Ich war viel in meinem Kopf, aber nicht reflektiert in meinem Kopf. Ich war, habe mir immer sehr viel Druck gemacht wegen allem, vor allem halt mich klein gefühlt. Und um diesen Druck nicht zu spüren im Vergleich, ist natürlich ein Rückzug die einfachste Option, um diesen Vergleich nicht spüren zu müssen. Ja.
Ich muss es wieder springen. Und zwar, du hast Kaffee angesprochen in deiner Morgenroutine. Du trinkst morgens Kaffee?
Ich trinke Kaffee, ja.
Okay, also.
Ich liebe Kaffee.
Ja, same here. Das ist mein Problem auch. Ich habe da gleich ein paar Fragen. Du bist ja auch Mediziner. Und zwar, erstmal eine Erkenntnis von mir: Wenn ich zu viel Kaffee trinke, bekomme ich Pickel. Ist mir aufgefallen.
Spannend.
Ja. Trinkst
du dazu Milch oder tatsächlich schwarzen Kaffee?
Mittlerweile wieder mit Milch.
Ja.
Ich habe eine Zeit lang schwarzen Kaffee getrunken, aber ich habe gelesen gehabt, dass tatsächlich Koffein zu Hautunreinheiten führen kann.
Ja.
Also wann immer ich ein bisschen mehr trinke, bekomme ich tatsächlich Pickel. Also 3 Tassen am Tag zum Beispiel ist so eine Grenze, 3 bis 4 Tassen. Dann
spürst du, dass es... Dass
mein Hautbild verändert sich da auf jeden Fall.
Okay.
Genau, mittlerweile mit Milch. Ich habe nur eine Frage im Kontext von Cortisol am frühen Morgen.
Yeah.
Und zwar, Cortisol hat ja erstmal eine gute Funktion, erstmal ist ja auch, kann auch positiver Stresslevel irgendwie sein, das man da hat. Aber Kaffee auf nüchternen Magen kann ja Cortisol nochmal mehr in die Höhe schießen lassen. Mhm. Würdest du mir es empfehlen zum Beispiel? Weil ich bin so ein Kerl, der gerne mal wieder an seinem Bauch arbeiten möchte und ich habe mich mit dem Thema Cortisol und Insulin so ein bisschen auseinandergesetzt, aber auf einem sehr oberflächlichen Level. Yeah. Wir müssen auch gar nicht in die Tiefe gehen jetzt. Yeah. Und da habe ich hier und da gelesen gehabt, okay, vielleicht nicht unbedingt gleich das Erste, was man macht, nachdem man zum Beispiel ein, zwei Gläser Wasser getrunken hat, ja, Kaffee zu trinken, sondern einfach ein bisschen zu warten mit dem Kaffee, dass der Cortisolanstieg da erstmal nicht da ist und Insulin auch durch Milch und so weiter erstmal nicht in die Höhe schießt. Das soll vorteilhaft sein. Mhm. Unter anderem, wenn man sein Bauch, zum Beispiel Bauchfett, so ein bisschen unter Kontrolle bekommen möchte. Hast du da Infos darüber?
Also erstmal zum Cortisol. Genau. Es ist definitiv nichts Schlechtes. Also wir brauchen Cortisol. Cortisol ist was Essentielles. Es ist ein Stresshormon, ist Teil der HPA-Achse und folgt einem zirkadianen Rhythmus. Das heißt, wir haben Tages-Nacht-Rhythmen und wir haben, wenn wir aufstehen oder kurz davor, haben wir den größten Cortisol-Spike und dann über den Tag hinweg wird er niedriger und damit wir gegen Abend wieder besser schlafen können.
Mhm.
Andere Dinge, die unser Cortisol zum Anstieg bringen, sind beispielsweise Sporteinheiten, intensive Sporteinheiten. Mhm. Wenn wir uns konstant gestresst fühlen, dann ist es nicht, dass wir einfach ein riesen basales, also ein riesen hohes, konstantes Cortisol-Level haben, sondern die Balance aus diesem steilen Anstieg, diesem täglichen Abfallen ist dysreguliert. Das heißt, wir haben eine Disbalance in dem ganzen System. Nur nochmal zur Klarstellung, dass halt hohe Cortisol-Werte an sich nichts Schlechtes sind, sondern es ist eher, wie können wir Cortisol regulieren, wie schnell kann er wieder abfallen und wie ist dieser Tag-Nacht-Rhythmus.
Mhm.
Was den Cortisol-Anstieg durch Kaffee anbelangt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau da Koffein wirkt. Also ich weiß, Koffein bringt natürlich diverse Faktoren, die zu einer höheren Herzfrequenz führen, blockt Adenosin, du bist weniger müde. Also physiologisch macht das auf jeden Fall einiges. Und wie genau das interferiert mit Cortisol, bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe auch gehört, dass tatsächlich die ersten paar Stunden nicht Kaffee zu trinken gesünder sein sollte. Also das mache ich tatsächlich auch nicht. Ich trinke morgens nicht direkt einen Kaffee, sondern mache das dann erst nach zweieinhalb Stunden, nachdem ich aufgestanden bin.
Mit Milch?
Ich trinke sehr gerne Hafermilch-Cappuccino.
Okay.
Ja.
Insulin, das Thema.
Mhm.
Kannst du dazu was sagen? Also ich kämpfe tatsächlich mit dem Thema Bauchfett so ein bisschen. Ich habe da massive Probleme, da gerade abzunehmen. Ich habe das hier und da mal im Podcast auch erwähnt gehabt.
Ja.
Insulin-Spikes versuche ich zu vermeiden. Mhm. Also nicht unbedingt zu gucken, dass ich gleich früh morgens irgendwie direkt auf den leeren Magen zum Beispiel Obst esse, weil es lässt die Insulin ja unglaublich in die Höhe schießen, sondern eher vielleicht morgens dann tatsächlich ein bisschen proteinreicher zum Beispiel was zu essen. Wie weit hat das Auswirkungen auf das Thema Bauchfett, wenn ich so versuche, diese Spikes einfach nicht entstehen zu lassen?
Also was, ich glaube, dieser Mythos, dass zum Beispiel der Metabolismus abnimmt mit so ab den 40er Jahren, ist was nicht unbedingt wissenschaftlich nachgewiesen ist. Also dieses ein bisschen persistentere Bauchfett und das, was auch ein bisschen schwerer abzubauen ist, ist tatsächlich ein globaleres Phänomen. Also multifaktoriell, viele verschiedene Faktoren, die die Männer halt mit sich bringen ab 40.
Du bist noch 9 Jahre davon entfernt.
Oh Gott sei Dank.
Das ist eine lange Zeit.
Ja, genau.
Und ich bin 2 Jahre drüber.
Ja. Wir werden ja mal sehen, ne? Wie sich das entwickelt. Genau, aber es gibt da auch wirklich gute Fallanalysen, dass der Grundstoffwechsel zwischen 30 und 60 Jahren relativ stabil ist.
Das ist krass. Ich kaum glaube.
Ja, es ist spannend, weil die meisten halt denken, boah, okay, du bist noch jung, kannst essen, was du willst, dein Stoffwechsel ist noch so gut. Es ist tatsächlich, es schwankt dann vielleicht um ein paar hundert Kilokalorien am Tag.
Hm.
Aber zwischen 30 und 60 Jahren ist dieser Grundhaushalt, oder dieser Grund, genau, der ist relativ stabil.
Hm.
Aber was sich halt verändert, sind viele verschiedene Faktoren, wie die Muskelmasse nimmt ab. Wir haben dadurch tatsächlich, also wir verlieren ab 30 ungefähr 1% von Muskelmasse im Jahr. So als Richtwert. Natürlich immer wieder sehr individuell, aber so als Richtwert kann man das ganz gut nehmen. Wir machen tendenziell weniger Sport. Die Sporteinheiten sind auch meistens nicht ganz so intensiv. Mhm. Wir regenerieren schlechter und wir achten aber auch weniger auf die Regeneration. Das heißt, super wichtige Faktoren wie Schlaf werden komplett vernachlässigt. Ja. Die Ernährung ist meistens nicht mehr ganz so gut, wie sie damals noch war. Wir essen vielleicht unregelmäßiger, wir essen vielleicht auch ein bisschen zu viel. Stress ist ein weiterer Faktor, der mit dazu kommt, einfach viel höhere Verantwortung. Die meisten Menschen, die 40 sind, die haben entweder eine Familie, sie haben einen Job, sie haben Verantwortung, die weit über das hinausgeht, was man als Anfang Mitte 20-Jähriger hat.
100%.
Dementsprechend.
Gerade wenn man Kids noch da hat.
Ja. Absolut. Und wenn dann halt doch mal das Stresslevel ein bisschen höher sein sollte, dann möchte man das auch ab und zu mit Snacks kompensieren. Die Ernährung ist nicht ganz so clean, da kommt vielleicht noch ein bisschen Alkohol dazu. Also es sind tatsächlich einige Faktoren, die mit reinspielen, was dieses Bauchfett anbelangt.
Mhm.
Und das Schöne ist, vieles von diesen Faktoren sind Dinge, die man gut angehen kann.
Sebastian, ich habe mir nämlich was überlegt gehabt. Und zwar, wir haben ja glücklicherweise vor, in Zukunft häufiger mal im Podcast jetzt zusammen zu sprechen und vielleicht auch bald an einem High Rocks zusammen teilzunehmen.
Unbedingt.
Genau, müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Aber ich habe mir was überlegt gehabt, und zwar vor genau 20 Jahren. Ich habe das nämlich random auf meinem Handy angezeigt bekommen. Da kriegst du diese Rückblicke.
Ja.
Und da wurde mir ein Rückblick angezeigt. Und zwar, ich zeige das auch gleich natürlich im Podcast selbst, aber ich zeige es hier dir direkt, wurde mir dieses Foto von mir angezeigt in diesem Rückblick. Das bin ich vor 20 Jahren.
Oh, wild.
Dank dir, das höre ich gerne. Und zwar, ich würde gerne, und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich würde eigentlich gerne wieder dahin kommen.
Ich liebe die Boxershorts.
Damals war das cool, ja.
Ja, du, ich hab's genauso. Vor allem im Schwimmbad dann.
Unter der Badehose. Ja, genau. Stimmt, ja, genau, stimmt. Wie unhygienisch war das eigentlich?
Ja, Wahnsinn, gell, wenn ich das jetzt so.
Und das war, das interessanterweise vor genau 20 Jahren, da war ich 22 und da habe ich jetzt 85 Kilo gewogen.
Hm.
Jetzt mit 42 wiege ich 91 Kilo.
Ja.
Und sehe so aus. Das ist auch ein aktuelles Foto von mir. Also tagesaktuelles Foto. Und also viel mehr Bauchfett und hier Speck an der Seite und so weiter. Mhm. Und
stabil trotzdem?
Nein, sag sowas nicht. Aber ich würde, also wie realistisch ist es für mich, dass ich zum Beispiel sage, hey, wir haben jetzt Juni. Und ich würde gerne als Challenge, weil ich bin auch so ein Challenge-Typ. Wahrscheinlich genauso wie du. Ich brauche das so mit einem Ziel irgendwie, weil dann weiß ich auch, warum ich das Ganze tue, warum ich auch durch harte Zeiten gehe und so weiter. Ja. Wie realistisch ist es in meinem Alter zu sagen, okay, in 6 Monaten möchte ich ungefähr vom Bauch her so aussehen wie vor 20 Jahren. Gegeben natürlich mit dem ganzen Stress, den Alltagsstress, den ich habe, Family, Co., Business und so weiter, Hobbys, eskalierte Sachen wie Podcasting und so weiter. Wie realistisch schätzt du das ein, wenn ich es mir vornehmen würde? Weil ich kann mir vorstellen, es geht ja nicht nur um die 6 Kilogramm. Hm.
Erstmal finde ich es krass und ich finde es richtig geil, dass du dir überhaupt sowas in Erwägung ziehst und auch gerade die ganzen Dinge, die du aufgezählt hast. Also erstmal mega cool, dass du all diese Dinge parallel machst. Wirklich meinen größten Respekt. Und da das alles neben noch ein Business zu haben, was anderes aufzubauen und Sport zu machen und Familie.
Yeah.
Also,
danke dir.
Krass. Wirklich. Also auch meinen größten Respekt dafür. Was ich dazu denke, ist, erstens ist ja, glaube ich, ein Ziel eines Sixpacks sehr stark damit verbunden, wie deine Körperfettverteilung sowieso ist. Das heißt, ich glaube, einen Status quo zu haben, wie viel Körperfett du hast und dann zu gucken, okay, in was ist denn realistisch, was wir in diesen Monaten an Körperfett abnehmen können.
Hm.
Das heißt, von diesen Prozent, die du hast, ist in diesen Monaten realistisch, auf diesen Prozentsatz zu kommen. Und dann können wir schauen, okay, wie ist denn in diesem Prozentsatz, sagen wir, du hast dann vielleicht, weiß nicht, 12%, dann ist es schon sehr realistisch, dass du da auch ein Sixpack zu sehen ist. Aber jeder hat natürlich auch nochmal eine unterschiedliche Fettverteilung. Also viele ich beispielsweise habe den großen Vorteil, ich setze, wenn dann ein bisschen Fett am Rücken an, aber am Bauch so gut wie gar nicht. Dann habe ich Freunde, die setzen gefühlt Fett nur an ihrem Bizeps an.
Echt?
Und sonst nirgends.
Okay, okay, okay.
Und dann gibt es halt auch welche, die setzen ihr Fett ein bisschen mehr am Bauch an.
Yeah.
Also ich glaube, dass da eine Sixpack-Challenge wirklich was wirklich sehr Geiles ist, würde das Ganze aber eher als eine Körperfett-Challenge.
Okay, interessant.
Genau, würde das Ganze so aufbauen, zu gucken, okay, ich habe diese Monate Zeit, es ist realistisch, dass ich, weiß ich, 1%, 1,5, 2%, wenn es wirklich gut läuft, an Körperfett pro Monat abnehmen kann.
Yeah.
Und dann da eine realistische Timeline aufbauen kann. Vielen ist natürlich dann im Kaloriendefizit zu sein.
Yeah.
Die andere Frage ist, wie leistungsfähig möchtest du weiterhin bleiben?
Das ist auch ein Punkt. Also Leistungsfähigkeit im Alltag ist für mich auch extrem wichtig.
Genau, und es sind ja auch gewisse Einbußen, die du dann auch hast. Also nicht nur, was deine Konzentrationsfähigkeit anbelangt, sondern auch, ich weiß nicht, wenn du unterkalorisch bist oder zu unterkalorisch, erreichst du vielleicht gewisse Ziele, aber dann ist deine Toleranzschwelle super gering. Dann
genau.
Bist du vielleicht reizbarer. Dann bist du nicht vielleicht nicht die Person, die du im Alltag sein möchtest. Und dann ist natürlich die Frage, wo findet man da einen Mittelweg zu sagen, so, hey, ich möchte mich challengen. Vielleicht zieht man das Ganze dann auch noch ein paar Monate länger.
Mhm.
Aber ich mache das auf eine nachhaltige Art und Weise, wo ich nicht zu viel Verzicht habe, wo ich weiterhin gut trainieren kann. Du möchtest ja weiterhin auch leistungsfähig sein im Training, in deinem Job, als Vater.
Das ist mir wichtig, ja.
Genau.
Ja. Also gerade auch das Reizbare extrem wichtig, weil ich will ein guter Papa sein. Wenn ich es priorisieren möchte, ist es mir sogar wichtiger als Sport. Also.
Ich finde es schön, weil das war eines der ersten Sachen, die du erwähnt hattest. Wie möchtest du das Social-Media-Thema bei deinen Kindern platzieren?
Ja, 100%.
Das zeigt ja, okay, wie kann ich eine Version von mir sein, die für meine Kinder ein Vorbild ist und ihnen gleichzeitig Dinge lehren kann,
100%.
Von denen ich selbst gelernt habe, damit es für sie vielleicht ein bisschen einfacher ist. Das spricht ja auch voll für dich.
Und also, was ich sagen kann, ist, also je älter ich wurde oder bin oder werde, habe ich schon gemerkt, alles hat seinen Preis.
Ja.
Also du kannst der beste Unternehmer sein und dann gleichzeitig der schlechteste Vater sein.
Ja.
Also du kannst massiv viel in deinen Sport reinballern und dann gleichzeitig zu wenig Zeit in deine Partnerschaft reinstecken.
Ja.
Also alles hat so gefühlt seinen Preis. Du kannst nicht überall sehr gut sein. Es ist leider so. Und wenn ich mein Leben betrachten würde, dann würde ich sagen, die höchste Priorität ist erstmal, dass ich zwei Kinder in die Gesellschaft loslasse, die auf eigenen Beinen stehen können, das ist mir extrem wichtig, und die ein guter Teil dieser Gesellschaft werden.
Sure.
Das ist für mich ist wichtig.
Ja.
Und ich möchte, dass sie, wenn sie mal älter sind, freiwillig zu mir nach Hause kommen und Zeit mit mir verbringen wollen.
Ja.
Und das erreiche ich eigentlich nur, wenn ich jetzt Quality Time mit denen verbringe. Deswegen habe ich auch viel über diese Sixpack-Challenge, das hört sich ja erstmal so sehr oberflächlich an. Aber mir geht es eigentlich beim Sixpack eher darum, es muss auch nicht unbedingt ein geiler Sixpack sein, mir geht es eher darum, dass ich mein Bauchfett loswerde. Weil ich habe schon gemerkt, ich bin eigentlich, das soll jetzt nicht arrogant klingen, ich bin eigentlich ein fitter Kerl.
Bist du? Also keine Frage. Also ich hab das ja gemerkt. Also wer kann 100 Klimmzüge in 20 Minuten machen?
Also eigentlich, ich fühle mich eigentlich fit. Ich könnte jetzt aus dem Stand heraus einen High Rocks machen. Ja. Ich könnte aus dem Stand heraus andere Dinge machen.
Ja.
Aber mein Körper zeigt es nicht. Also optisch, der zeigt es nicht.
Das ist super interessant, weil ich glaube oder ich weiß, dass kardiovaskuläre Fitness, aber auch eine gewisse Kraft, eine Power, nicht unbedingt mit einem subjektiv ästhetischen Körperbild einhergeht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
also du kannst noch so fit sein, schau dir die ganzen Strongmen an, kannst auch Fett haben. Also auch das geht nicht einher. Aber ich merke ja auch, dass du für dich selbst auch einen Anspruch hast, körperlich ästhetisch auszusehen, was, glaube ich, ein sehr legitimer Wunsch ist.
Ja.
Und daher finde ich auch so eine Challenge eine schöne Sache.
Aber auch das Thema viszerales Fett, habe ich auch gelesen, gehört gehabt, dass da ja Entzündungsprobleme zum Beispiel im Körper sehr stark davon abhängen können oder dass man halt häufiger krank wird, dass man gewisse Risiken einfach im höheren Alter hat. Und ich habe halt die Befürchtung, und ich liege da wahrscheinlich falsch, aber ich habe die Befürchtung, je älter ich werde, desto schwerer wird es auch für mich, am Bauch abzunehmen.
Mhm.
Deswegen wollte ich jetzt schon in irgendeiner Form versuchen, das jetzt schon in den Griff zu bekommen.
Ja.
Dass ich also da
in den Griff bekommen habe, ist ja bei dir echt ein bisschen weit gegriffen. Also.
ich fühl mich nicht wohl. Ich muss es wirklich sagen. Ja. Das ist mir zu groß einfach.
Dann ist es doch ein was Wunderbares. Das ist nicht nur, dass es für dich irgendwie was ist, wo du aus einer Eitelkeit heraus was machen willst, sondern weil du langfristig gesund bleiben möchtest. Und das ist doch eine wunderbare Challenge.
Aber du hast was sehr Tolles gesagt auch, oder was sehr Gutes, glaube ich, inhaltlich sehr Gutes gesagt. Ich sollte vielleicht nicht als Sixpack-Challenge das sehen, sondern als Körperfettanteil-Challenge sozusagen. Ja. Dass ich jetzt so eine Status-Quo-Messung mache und sage, okay, der liegt jetzt so hoch in den verschiedenen Bereichen des Körpers und ich versuche auf, was glaubst du auf diesem alten Foto da von mir? Wie viel Prozent vermutest du, hatte ich da?
11, 12%.
Was ist gesund?
Das ist immer sehr, es kommt natürlich aufs Geschlecht an.
Ja.
Und bei Männern, da gibt es ja Tabellen, aber ich glaube, alles bis 20% ist noch relativ fit. Bei Frauen kannst du 10% draufrechnen.
Okay, krass.
Also alles unter 10% ist bei Männern schon extrem definiert. Wenn du dann bei 7, 6% bist, dann.
Wo liegst du? Gib mir keinen Grund, dich noch mehr zu hassen.
Ich glaube, also 34.
Ich glaube dir kein Wort.
Ich muss ja auf meine 97 Kilo irgendwie kommen.
Ja, ist verrückt, dass du 97 Kilo wiegst.
Ja.
Wie viel Prozent Körperfett, glaubst du, hast du?
Ich würde sagen, wir checken das einfach mal die Tage aus.
Oder
was soll man machen? Was habe ich zuletzt gecheckt? Ich glaube, ich war bei 12,5. Ja.
12,5. Ja. Wow. Okay, krass. 97 Kilogramm wiegst du bei 1,85.
Ja, richtig.
Krass, also ich bin ein Stück kleiner als du auf jeden Fall, also 1,79 und wiege 91 Kilogramm.
Mhm. Ja, krass. Ich bin gespannt.
Müssen wir machen, also Lee, mach dich bitte gefasst, du begleitest es am besten per Video. Okay, das heißt, es ist keine absurde Challenge zu sagen, ich gucke, dass ich mein vereinfacht Sixpack in irgendeiner Form wieder bekomme, aber mit dem Hintergrund, dass Körperfettanteil gesenkt wird.
Genau.
Okay. Und gleichzeitig zu schauen, dass ich trotzdem nicht irgendwie eingeschränkt bin von meinem Alltag, also in meinem Alltag.
Ja, also du kannst das natürlich machen, aber dann ist der Leidens, der muss ja, also dann kommen halt andere Dinge dazu und dann muss man schauen und fragen, ob das einem das wert ist oder nicht.
Okay, okay. Was steht eigentlich bei dir so in der nächsten Zeit an? Also ich weiß, dass du jetzt bei Rehametik natürlich stark einarbeitest, dass du einen High Rocks machen möchtest, dass du mal wieder einen Berg erklimmen möchtest. Also was steht sonst bei dir an? Also als sei das nicht schon genug, aber.
Ja, also ich bin ja noch im ästhetisch-medizinischen Bereich tätig. Da möchte ich mich noch weiterbilden.
Botox,
Hyaluron.
Okay. Ja. Auch für Männer und Frauen oder nur Männer?
Ja, beides. Ja.
Okay.
Genau.
Männer in welchem Alter machen das?
Die meisten Männer sind, würde ich sagen, ab 40 tatsächlich.
Okay, in meinem Alter quasi.
Ja, genau.
Ja.
Die dann merken, okay, die Zornesfalte ist vielleicht doch ausgeprägter, als man sie gerne haben möchte.
Woher weiß ich, dass ich viele Falten habe? Also was ist so der Ankerpunkt dafür? Das ist eine blöde Frage, aber ich frage wirklich, weil ich keine Ahnung habe.
Ich glaube, als Mann hat man da mit Abstand weniger Probleme, irgendwie mit Falten in der Gesellschaft klarzukommen, weil man als Mann mit Falten reift gilt und auch einen gewissen Status genießen kann. So, oh, okay, der sieht in seinem Alter noch gut aus, der hat Falten, aber der wirkt gezeichnet vom Leben.
Okay, ja.
Ich glaube, diese Normschönheit, mit denen vor allem Frauen sich vergleichen müssen, also müssen nicht, aber es wird häufig getan, ist dieses faltenfreie Jugendliche, was Männer nicht unbedingt haben. Daher glaube ich, ich finde allgemein, es gibt nicht zu viele Falten, ob jetzt für Frauen oder für Männer. Es ist immer das Subjektive, wie man sich selbst sehen möchte, wie man sich selbst erhalten möchte.
Rätst du den Leuten auch ab oder machst du
es
einfach?
Absolut. Ja? Also es kommt halt teilweise Frauen zu mir, aber auch Männer, die sagen, oh, da habe ich jetzt noch zwei Falten, wo ich sage.
Zwei Falten, okay.
Ja, also. Wenn ich frage, dann möchten Sie meine ehrliche Meinung haben. Und häufig sage, ganz ehrlich, ich glaube, Sie brauchen es nicht.
Okay.
Ich finde tatsächlich, so wie Sie jetzt aussehen, es ist wirklich attraktiv. Also nach meinem eigenen Empfinden sind Sie ein hübscher Mann oder eine hübsche Frau. Da glaube ich tatsächlich, dass der Leidensdruck nicht von diesen zwei Falten kommt, sondern von was ganz anderem.
Boah, das ist deep.
Und das sage ich natürlich nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich immer viel einfacher, Dinge im Äußeren zu verändern, um die Selbstzufriedenheit zu steigern.
ich frage jetzt einfach blöd raus, sorry für meine Unwissenheit, aber was kostet denn so eine Botox-Behandlung? Aber vielleicht auch, wie viel Prozent Männer, wie viel Prozent Frauen, also bei dir die Verteilung?
Ich würde sagen 90% Frauen.
Ah, okay, doch so. Ja, okay.
90% Frauen, 10% yeah. Männer.
Ja. Yeah.
Es ist unterschiedlich. Also pauschal, es gibt super viele verschiedene Anbieter, viele verschiedene Präparate. Also es ist
was zahlt man da?
Für eine, also man
zahlt mal pro Falte oder wie macht man das?
Man zahlt pro Zone.
Also Zone, okay.
Zone, genau.
Okay, okay.
Das Gesicht ist in verschiedene Zonen eingeteilt und es gibt standardisierte Einheiten. Natürlich bin ich jemand, der eine gewisse Natürlichkeit weiterhin als ästhetisch persönlich empfinde und eine gewisse Mimik weiterhin vorhanden sein darf.
Mimik,
ich selber habe extrem viele Lachfalten, genauso wie du. Ich finde das sehr sympathisch.
Ja.
Ich finde ein komplett starr gezogenes Gesicht, was meinen persönlichen ästhetischen Sinn nicht unbedingt entspricht.
Ja.
Gleichzeitig sowas hat kann man was Juveniles, Frisches trotzdem auch gut hinbekommen mit Botox.
Okay, erst abgesehen von meinen Lachfalten. Wie viele Falten siehst du bei mir jetzt, wenn ich nicht lache? Aber jetzt gerade muss ich lächeln. Ich versuche mal nicht zu lächeln. Warte einen Moment.
Ja, dich entstellt gar nichts. Das ist wunderbar. Also genauso wie es ist.
Nein. Also wie ist Spaß beiseite. Also wie viele Falten siehst du bei mir? Es interessiert mich tatsächlich. Also
ja, also du, ich finde, du hast eine relativ ausgeprägte Nasolabialfalte.
Was?
Hier, diese Falte.
Diese, okay.
Genau, aber die ist natürlich auch sehr von deinem Lachen und ich finde, sie gibt
ich versuche viel zu lachen.
Ja, sie gibt dir natürlich auch Charakter und das ist schön. Und du hast eine ausgeprägte Zornesfalte, die dir aber auch...
Zornes?
Ja, hier. Inzwischen
hier? Ja, genau. Ah ja, das ist mir aufgefallen.
Die dir aber auch eine gewisse, finde ich, eine gewisse Ernsthaftigkeit gibt.
Ja.
Also es ist nicht was, wo ich denke, das passt nicht zu dir.
Mhm.
Ich kenne dich so und viele Leute kennen sich selbst anders und es ist nie so, wie andere einen sehen, sondern wie man sich selbst sieht.
Ja, stimmt. Ja, absolut. Wie heißt jetzt Zornes?
Zornesfalte, genau.
Kommt es von Zorn?
Ja.
Echt?
Wenn du böse guckst.
Zornesfalte, okay, interessant. Ja, okay. Okay, nimmst du was?
Ich habe mir meine Zornesfalte.
Wirklich? Okay. Wie lange hält das?
Ja, 3, 4, 5 Monate.
Ja. Okay.
Bei mir, ich hab schon einen starken Stoffwechsel. Ich gehe sehr viel in die Sauna. Ich mache ab und zu ein bisschen Sport. Das heißt,
ich weiß ja.
Das heißt, bei mir hält es auch gar nicht so lange.
Was würde es mich kosten, diese Zornes?
Zornesfalte? Ah, ich mache dir das im Sommer.
Nee, ist interessant. Einmal aus Interesse. Was kostet sowas?
150 Euro.
Okay.
Ja.
Okay. Ah, das geht eigentlich. Ich hätte gedacht, es wäre teurer.
Ja, es kommt immer auf den Anbieter an. Ja.
Ah, okay. Ich hätte gedacht, es wäre teurer. Dann vielleicht ein weiteres unangenehmes Thema. Testosteron. Was hältst du...
Das ist ein bisschen teurer.
Was hältst du davon ab? So, gibt es so ein Ding, wo man sagt, Männer ab x Jahren können, sollten das nehmen? Gibt es da so... Ich weiß, was offizielles wird es da nicht geben, aber wo du sagst, hey, ab 50... Klar, warum nicht? Why not? Oder ab 40, why not? Gibt's da so?
Also, erstmal, um das klarzustellen, ich bin kein Endokrinologe. Das heißt, meine medizinische Expertise ist definitiv nicht auf Testosteron ausgerichtet. Mhm. Und wenn, dann würde ich das immer aus einer ärztlichen Sicht sehen und nicht unbedingt aus einer Trainer- bzw. einer sportlichen Sicht.
Ja.
Wenn man niedriges Testosteron hat, nennt sich das im medizinischen Bereich Hypogonadismus. Und das ist tatsächlich etwas, das eine medizinische Indikation ist.
Mhm.
Aber das haben die meisten Männer auch nicht. Es ist völlig normal, dass der Testosteronhaushalt mit den Jahren abnimmt. Das ist normal und das kann man natürlich auch testen lassen. Aber es ist nie oder in den meisten Fällen nicht so ausgeprägt, dass es medizinisch eine Indikation gibt, das durch eine TAT, also Testosterone Replacement Therapy, auszugleichen. Dafür müssen die Werte schon sehr niedrig sein. Also ganz normale Symptome einer von sehr niedrigem Testosteron sind eine Antriebsschwäche, eine ganz starke Müdigkeit, depressive Symptome können auftreten, eine stark verminderte Libido. All das sind Anzeichen von einem Testosteronmangel.
Mhm.
Also nicht nur, dass Testosteron vermindert ist und ganz ganz normal mit dem Alter ein bisschen runtergeht, sondern wirklich ein Mangel. Und das kann man dann natürlich diagnostisch aufarbeiten. Da wird dann Testosteron, die freie Fraktion, TSH, LH, also da gibt es eine diagnostische Palette. Und dann kann man Testosteron medizinisch auf jeden Fall geben. Aber bei dir beispielsweise, ich kann nicht mit gutem Gewissen sagen, ja, du bist 40, dein Testosteronhaushalt ist jetzt so niedrig, dass du das supplementieren müsstest, beziehungsweise dass du das ergänzen musst.
Also interessanterweise, ich habe mal, also völlig unwissend, weil ich weiß nicht, wie hoch mein Testosteronlevel ist oder nicht ist. Ich habe es nie prüfen lassen. Aber es wäre für mich gar nicht so weit weg, zu sagen, hey, vielleicht rede ich es mir auch ein, aber um diese, ja, im positiven Sinne, diese positive Aggressivität auch beizubehalten im höheren Alter. Weil ich glaube, ich brauche, mit Aggressivität meine ich jetzt nicht, dass ich durch die Gegend jetzt laufe und irgendwie alles kaputt und klein schlagen möchte, sondern es gibt ja so eine positive Grundstimmung, sage ich jetzt mal, die vielleicht ein bisschen höher ist, weil man sich noch stark fühlt und so weiter. Ich würde ungern das verlieren, diese positive Grundstimmung. Und deswegen wäre es für mich gar nicht so weit weg zu sagen, ich würde vielleicht mal so ein TRT-Programm oder keine Ahnung, wie man es nennt, auch mal irgendwann machen.
Mal ausprobieren. Ich glaube, es gibt persönlich, denke ich, dass es viele Stellschrauben gibt, die man machen kann, bevor man sowas tut. Also zum Beispiel, ganz normal den Schlaf verbessern. Also Testosteron wird vor allem in den ersten Schlafphasen ausgeschüttet. Das heißt, dass deine Schlafhygiene richtig ist, dass du dich gut ernährst, dass du einen ordentlichen Trainingsreiz setzt. Und Testosteron wird ausgeschüttet, wenn wir beispielsweise ein intensives Krafttraining haben. All das sind Dinge, wo Testosteron ausgeschüttet wird. Also wenn das dann funktionierend ist, dann kann man das ja auch vielleicht den nächsten Step gehen. Gleichzeitig muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass es Nebenwirkungen hat. Und also aus ärztlicher Sicht muss sowas auf jeden Fall ärztlich begleitet werden und aus einer Expertenhand kommen. Also ich würde dir nicht empfehlen, jetzt in der Sportkabine da
dir Testosteron. Ich kriege das manchmal von anderen Leuten mit, also Bekannten von mir, die es gemacht haben, die sind da sehr positiv dem gegenüber gestimmt. Ja. Ich hätte da noch ein bisschen Schiss, das nicht ärztlich begleiten zu lassen, ehrlich gesagt. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Weiß nicht, woher die Spritze kommt, was da drin ist. Also, dass die Leute auch sowas machen, finde ich eigentlich absurd, ehrlich gesagt. Sich da irgendwelche Mittel da reinzuballern.
Ich glaube, die wenigsten machen sich Gedanken über, was für Konsequenzen es haben könnte.
Ja.
Ob jetzt die Dosierung jetzt falsch ist. Und ich glaube, bei vielen ist der Leidensdruck dann aber auch so groß, dieser Vergleich, wow, krass, guck mal, wie der aussieht und der ballert. Das dementsprechend werde ich ja auch so aussehen. Und
Ich springe nochmal ganz kurz, du hast Hyaluron vorhin gesagt, das hat auch so Botox-ähnliche.
Das ist ein Filler, also Botox ist tatsächlich, Botox ist ein Protein, ein Gift, das an der neuromuskulären Endplatte wirkt. Das heißt, der Muskel kann dann irgendwann weniger kontrahieren. Und Filler.
Deswegen hat man keine Mimik mehr.
Genau, deswegen hat man keine, beziehungsweise eine weniger. Reduzierte, wenn man das gut dosiert und gut macht. Genau. Und das andere ist der Hyaluronsäure, das ist ein klassischer Filler. Also wenn du bei Frauen, viele Frauen haben ja dann dementsprechend einfach ihre Cheekbones, also dieses klassische ästhetische Schönheitsideal, bisschen länglicheres Gesicht, das Kinn ein bisschen spitzer, die Stupsnase, die Wangen, das sind Dinge, die man, oder auch prallere Lippen, das sind Dinge, die man mit Hyaluron bzw. Fillern machen kann, ja.
Was machst du sonst noch?
Ich habe jetzt am Wochenende einen Wohnwagen gekauft.
Okay.
Ja.
Geil.
Ich liebe handwerkliche Arbeit. Ich glaube, das ist, und mir ist, glaube ich, auch ein guter Chirurg verloren. Ich liebe es, handwerklich tätig zu sein.
Ist ein älterer Wohnwagen dann wahrscheinlich.
Cool. Ja. Nice. Erst hatten wir einen aus Jahrgang 88, der hatte dann einen kaputten Unterboden, den durften wir dann wieder abgeben und haben jetzt einen neuen gekauft.
Sehr cool.
Otti heißt sie.
Okay, cool.
Genau. Ja. Und der wird jetzt ausgebaut.
Ja, nice. Hast du auch ein weiteres schönes Hobby. Ganz kurze Side-Story. Ganz, ganz guter Freund von mir hat während der Abi-Zeit, seine Eltern haben einen Wohnwagen gewonnen bei einer Lotterie.
Ah, spannend.
Ey, ich so, ah, krass, was ist der Wert? Ich so, ah, weiß nicht, 80.000 Euro und so, irgendwie sowas war der Wert. Ich so, ah, cool, wollt ihr verkaufen, oder? Der so, nee. Ich so, warum nicht? Der so, wir können jetzt, wann immer wir wollen, Urlaub machen, so auf die Art. Ich habe das damals nicht verstanden, aber mittlerweile verstehe ich das, dieses Mobil Urlaub machen können, wann immer du möchtest, so ein paar Tage wegfahren, ohne das Hotel zu buchen, sondern einfach mal raus. Richtig. Ist auch nochmal ein Luxus, glaube ich.
Du hast es angesprochen, genau. Ja. Das ist eine Flexibilität der persönlichen Freiheit zu haben. Und nichts buchen zu müssen, sondern du kommst halt raus. Und wenn du freitags losfährst, dann wachst du am Samstagmorgen entweder am Meer auf, irgendwo im Grünen.
Stark.
Und du hast halt direkt dieses Abschaltgefühl.
Ja, stark. Ja, schon cool. Muss man bei Zeiten noch ein bisschen mehr berichten.
Ja, sehr gerne. Auch das ist ein ongoing Project. Also das ist, da wird jetzt erstmal auch ein bisschen Energie reinfließen. Ist ein schönes Projekt.
Glaube ich dir.
Nicht, dass man schon genug zu
tun hat. Ja, ich glaube. Glaube ich dir. Weitere Themen, die du gerade angehst?
Ja, ich versuche mich ein bisschen mit Immobilien auseinanderzusetzen.
Okay.
Ich möchte schauen, wie ich meine Altersvorsorge ein bisschen selbst in die Hand nehmen kann.
Guter Punkt.
Möchte mich da ein bisschen weiterbilden. Genau. Und sonst natürlich weiterhin im Rehamed verschiedene Sachen aufbauen. Ich bin, wie du vielleicht schon ein bisschen gemerkt hast, ein sehr großer Fan von mentaler, psychischer Gesundheit.
Mhm.
Es ist was, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt.
Kannst du dir vorstellen, da irgendwelche Kurse anzubieten im Rehamed dafür oder sowas in der Richtung oder wie?
Ich habe jetzt eine Nachsorge. Also es gibt Prävention, da gibt es Therapie, wie beispielsweise eine Rehabilitation, und dann gibt es die Nachsorge. Das ist ein Angebot nach der Rehabilitation.
Mhm.
Und zwar, dass die Dinge, die man in der Rehabilitation lernt, auch beibehält und in den Alltag integriert.
Mhm.
Und das gibt es nach einer psychosomatischen Rehabilitation. Das heißt, Leute, die einen Burnout hatten, Depressionen, Angststörungen, in psychosomatische Reha gegangen sind, 3 Wochen dort, meistens stationär, gibt es aber auch ambulant, vor Ort waren, dann in die Nachsorge kommen. Und diese Nachsorge heißt Psyrena, also psychische Reha-Nachsorge.
Ah, okay.
Genau. Und dieses Psyrena-Angebot habe ich jetzt mit ins Leben gerufen im Rehamed.
Sehr cool.
Genau, weil es einen Riesenbedarf gibt.
Mhm.
Die Angebote in Heidelberg, obwohl wir eine Akademikerstadt sind, mit einer absoluten Fülle an Psychologen, dieses Psyrena Thema leider wenig bespielt ist. Und das war mir wichtig, dass ich das aufbaue. Ich arbeite da mit super Psychologen zusammen bei uns im Haus. Wir haben super Sporttherapeuten, einfach ein super cooles, junges, dynamisches Team.
Stark.
Ja, und das
cool, dass du es aufbaust, ja.
Ja, das ist ja. Das liegt mir am Herzen, da habe ich Freude dran. Da kann man auch was beitragen. Und vielleicht langfristig dann sogar in die Richtung psychosomatische Reha.
Wow,
dass wir, okay. Wir machen ja derzeit rein orthopädische Indikationen.
Mhm.
Physiotherapie, aber halt auch die orthopädische Reha.
Mhm.
Dass man das noch erweitert um die psychosomatische Reha.
Sehr stark. Ich glaube nämlich tatsächlich, das Thema Psyche und mentale Gesundheit wird für uns Menschen in Zukunft immer krasser.
Ja.
Das ist so mein Eindruck. Ich merke auch durch diese Informationsflut ist, ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel, das Thema mit dem Irankrieg zum Beispiel.
Ja.
Als gebürtiger Perser, das hat mich unglaublich mitgenommen.
Das glaube ich dir.
Also das war, im Januar wurden diese Proteste blutig niedergeschlagen und das ging mir schon sehr nah.
Hattest du Leute vor Ort, die du kanntest?
Auf jeden Fall, aber die waren jetzt zum Glück nicht betroffen von, durch den ganzen Terror, sage ich jetzt mal, wo ich ganz happy bin, dass sie nicht betroffen davon waren. Aber es hat mich trotzdem mitgenommen. Also, und ich habe dann gemerkt gehabt, ich habe sogar im Rahmen des Podcasts sogar viel drüber gesprochen, aber irgendwann musste ich so eine gewisse Distanz dann wieder einbringen, weil ich gemerkt habe, das lenkt mich so stark ab ins Negative, dass ich dann nicht der normale gute Reser bin.
Das hat dich mental so beeinflusst und wirklich nach unten gezogen.
Total, weil ich dann gemerkt habe, auch in meinem Umfeld zum Beispiel, habe ich auf einmal entdeckt, dass Bekannte von mir quasi bekennende Mulle-Anhänger sind, so auf die Art,
okay.
wo ich denke, was zum Teufel, was machst du eigentlich hier in Deutschland dann? Wieso bist du denn nicht im Iran, wenn du die Regierung da so gut findest? Also ich habe auch Freundschaften,
auch sehr Bekanntschaften, sage ich jetzt mal. Thema.
Absolut. Ja. Und lange Rede, ich habe dann selber gemerkt, okay, ich brauche eine gewisse Distanz dazu. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Themen, die wir haben. Also ich glaube, durch das Thema KI, Jobsicherheit und so weiter, in einem anderen Podcast habe ich auch drüber gesprochen, das belastet viele Menschen. Mhm. Wir wissen alle gerade gar nicht, was passiert oder was passieren wird. Und die Belastung nimmt eher zu, weil wir einfach zu viele Informationen haben und weil die Informationen eher negativ aufbereitet werden. Mhm. Also positive Informationen kommen ja eher weniger zu uns. Also,
ja, es gibt wenig Nachrichten, die tatsächlich...
Genau, ja, Nachrichten sind ja eher so negativ behaftet, damit so ein Clickbait so ein bisschen mit da ist und du machst dir Sorgen um Migration, du machst dir Sorgen um Politik, um die Wirtschaft und so weiter. Positive Nachrichten kriegen wir ja kaum eigentlich.
Ja, es sind sehr unruhige Zeichen und gleichzeitig unglaublich unsicher, weil man es so schlecht einschätzen kann.
Ja, genau, es ist absolut alles unsicher. Auf der anderen Seite zum Beispiel, also ich bin ganz happy, in Deutschland zu sein. Mein Onkel hat vor kurzem, der lebt in den USA.
Ja.
Vor einigen Jahren war das, vielleicht ein, zwei Jahren, hat er gesagt, oh, wie ist denn es bei euch gerade die Lage? Wir hören, USA ist eine Katastrophe in Deutschland mit Migration, bla bla bla. Ich so, ja, krass, okay. Ich meine, natürlich hat es viele schlechte Auswirkungen, so wie es unkontrolliert passiert ist, aber so katastrophal, wie er es mir geschildert hat, was da angekommen ist, erlebe ich es hier nicht.
Ja.
Also da habe ich auch gemerkt, okay, die kriegen auch negativ aufbereitete Informationen dort bereitgestellt.
Ja.
Und das ist einfach das Prinzip unserer heutigen Gesellschaft leider. Deswegen glaube ich, dass das Thema mentale Gesundheit in Zukunft einen viel größeren Platz einnehmen wird bei uns. Mhm. Und dass wir schauen müssen, wie wir mit solchen Themen umgehen.
Auf jeden Fall. Ja, also eine gewisse mentale Resilienz auch aufbauen und
genau,
für sich
absolut.
Selbst Strategien entwickeln, wie man selbst damit klarkommt, aber natürlich auch Angebote schaffen, wenn man selbst nicht weiterkommen kann. Also wenn
absolut.
Man auf Hilfe angewiesen ist, dass Menschen auch diese Hilfe bekommen können. Und ich glaube, vor allem hatten wir es ja schon im Social-Media-Bereich, ich glaube, diese unglaubliche gesellschaftliche Spannung und dieser Druck, der gesellschaftlich herrscht, ist jetzt vor allem auch in den jüngeren Generationen so krass 100%. Vertreten, dass dort auch die psychische Gesundheit einen immer größeren Stellenwert einnehmen wird.
100% und auch der Umgang mit Social Media und Nachrichten und so weiter. Ich habe vor kurzem in meiner Grundschule meines Sohnes zum Beispiel das Thema angebracht. Ich würde gern, dass da, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber so eine Art Medienbegleitung irgendwie macht, dass man lernt, auch mit sehr negativen Medien erstmal umzugehen.
Darf ich mich da einschreiben?
Ja, ist wirklich so. Ich werde es niemals vergessen. Ich habe das auch im Podcast gesagt gehabt. Mit 18 ungefähr hat mir ein Bekannter von mir, wir waren damals in der Nachtschicht, vielleicht kennst du den Club noch, Kamera ins Gesicht, Handy ins Gesicht gedrückt und hat mir gezeigt gehabt, wie da gerade jemand erstochen worden ist.
Okay,
und da war ich 18 und ich muss heute immer noch dran denken. Also so sehr hat es mich
nachhaltig geprägt.
Nachhaltig negativ geprägt. Ja. Und ich war 18. Und heute sehen ja teilweise 8-Jährige, 9-Jährige etwas, wo ich sage, ey, ich mit meinen 42 hätte Probleme, das zu verarbeiten.
Mhm.
Also auch, ich glaube, es ist unumgänglich, dass du gewisse Eindrücke bekommst, aber wie du mit diesen Eindrücken umgehst, das ist das Wichtige eigentlich.
Ja.
Und da versuche ich gerade, zumindest bei meinen Kindern, so ein paar Hebel so in Bewegung zu setzen, hey, weil ich kann es nicht vermeiden, dass sie da irgendwie, selbst wenn sie sich nicht auf dem Handy selbst haben, aber in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen sind sie beispielsweise, kriegen sie ein Foto zugeschickt oder ein Video zugeschickt, was sie gar nicht sehen wollen. Wie gehe ich dann in dem Moment damit um? Ich glaube, das wird auch ein ganz großes Thema sein.
Wie hast du das für dich gelöst? Oder bist du da gerade an einer Art und Weise herauszufinden, wie du mit Negativität umgehst?
Also ich habe es für mich auf eine unschöne Art und Weise gelöst, dass ich akzeptiert habe, dass... Deswegen habe ich dich vorhin auch gefragt, wie du dich verbunden fühlst mit anderen Menschen.
Mhm.
Ich habe versucht, mich zu disconnecten mit vielen Menschen und Themen. Das klingt jetzt erstmal nicht positiv, aber tatsächlich, ich habe eine Bekannte von mir, die hat zum Beispiel gesagt, ja, wir Menschen sind doch alle so eine Einheit, so auf die Art. Und ich bin der Meinung mittlerweile, nee, sind wir nicht.
Mhm.
Also es gibt Menschen, die sind imstande, Sachen zu machen.
Mhm.
Wo ich mich gar nicht damit irgendwie so identifizieren kann. Also zu sagen, wir alle sind eine Einheit oder wir alle denken gleich positiv und so weiter, sehe ich mittlerweile gar nicht. Ich habe einfach akzeptiert, es gibt einfach leider unglaublich viele schlechte Menschen.
Mhm.
Und das Einzige, was ich tun kann, ist, mich komplett zu distanzieren.
Du grenzt dich dann ab von diesen Menschen oder von diesem Ereignis? Also von
Ereignis
von
und Menschen,
okay.
100%. Also auch das Thema Iran zum Beispiel. Ich muss mich distanzieren von diesen es tut mir unglaublich leid, was da passiert. Mhm. Aber wenn es mich beeinflusst, wie ich hier mich dann um meine Familien kümmern kann, ich will mich ja positiv um die kümmern, ja. Wenn das dauernd mitschwebt, dieses Negative, ja. Und ich muss ja trotzdem tagtäglich schauen, dass ja alles funktioniert bei mir, dass Kids happy sind, versorgt sind, Frau und so weiter. Ich muss mich disconnecten. Okay. Also ich muss tatsächlich akzeptieren, es gibt unglaublich viele schlechte Menschen, ja. Das sage ich nicht gern, ja. Aber ich habe das leider so erlebt. Es gibt Menschen, die aktiv etwas mir persönlich etwas Negatives wollen. Jeder, der mal Karriere in einem Großkonzern gemacht hat, der weiß es wahrscheinlich. Mhm. Diese ganzen politischen Kämpfe, da ist ja verrückt, was da passiert. Also ich habe eine meiner letzten Rollen vor ein paar Jahren, wo ich in einem größeren Unternehmen war. Also gibt es ja Leute, das ist ja unfassbar, die sägen an deinem Stuhlbein, die intrigieren, die es ist ja verrückt, was da passiert.
Richtige Boshaftigkeit gespürt.
Also das ist ja wirklich, die wollen ja was Schlechtes. Mm. Das muss ich auch erstmal akzeptieren, dass es sowas gibt.
Ja.
Weil ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass ich durch die Gegend renne und erstmal jemanden auf die Schnauze hauen möchte.
Ja.
Aber es gibt Leute, die machen das.
Mm.
Und da muss ich mich so völlig davon abkapseln. Nee, ich muss auf meine eigene Sache schauen. Also lange Antwort auf eine kurze Frage von dir. Aber das ist momentan die Methode, wie ich damit umgehe. Vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren, aber Stand heute ist es mein Weg sozusagen.
Und gleichzeitig Kontrolle beibehalten bei den positiven Dingen, die du bei deiner Familie in deinem Alltag beeinflussen kannst, dass du trotzdem auch den Eindruck hast, hey, ich kann was bewirken. Weil ich glaube, man fühlt sich ja ziemlich häufig ein bisschen hilflos und ohnmächtig, wenn man vor allem das Große und Ganze betrachtet und sich ausgeliefert fühlt. Genau. Aber dann trotzdem nicht zu sagen, alle Menschen sind schlecht, sondern es gibt welche.
Es gibt natürlich gute Menschen.
Und gleichzeitig hat man trotzdem auch selbst noch die Selbstermächtigung in seinem eigenen Umfeld, Dinge positiv zu beeinflussen.
Korrekt, 100%. Also das, was ich auf jeden Fall, ich habe so ein paar Mantras, die ich mir am Tag so selber sage.
Ja,
also ich finde zum Beispiel unglaublich wichtig das Thema Verantwortung für die eigene Situation. Also ich will mich nicht als Opfer fühlen, als Beispiel.
Ja.
Also ich will nicht Opfer der Situation sein. Ist eine Situation, solange sie nicht völlig random war, Autounfall, du kannst nichts dafür, aber wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, wo ich mich gar nicht wohlfühle, zum Beispiel in einem Kundengespräch zum Beispiel oder in einem Businessgespräch oder in einem, wo ich ja was dafür kann eigentlich, dass ich in der Situation bin, möchte ich zu jeder Zeit mir auch sagen, ich habe die volle Verantwortung, dass ich gerade in der Situation bin. Ich kann damit umgehen, wie ich möchte und ich komme auch nicht in die Opferrolle rein. Das ist so unglaublich befreiend für mich, zu wissen, ich muss es jetzt gerade gar nicht. Ich habe irgendeine Entscheidung getroffen, vielleicht vor 5 Jahren und deswegen bin ich heute in der Situation. Mhm. Aber es war ich vor 5 Jahren. Das ist so unglaublich befreiend, weil ich dann weiß, ich kann das ändern.
Ja.
Also das ist so ein Mantra, den ich sehr häufig mir am Tag sage.
Ja.
Das andere ist das Thema Dankbarkeit. So schlecht es und so leid es mir tut, dass es zum Beispiel im Iran so läuft, wie es aktuell läuft, das tut mir wirklich unglaublich leid, bin ich unglaublich dankbar, dass mein Vater vor 40 Jahren entschieden hat, ich verlasse das Land.
Mhm.
Und zwar nicht für ihn, sondern damit seine Kinder, meine Schwester und ich, eine bessere Zukunft haben.
Mhm.
Also er hat Familie, meine Mutter genauso, Familie, Freunde, alles zurückgelassen.
Um euch eine Perspektive zu schenken.
Und damals gab es kein Google Maps, keine Check24-Flüge, die man buchen kann und so weiter, sondern es war hart.
Mhm.
Aus einem Land, das gerade gestürzt worden ist, der Schah wurde vertrieben, auszureisen, nach Deutschland zu kommen, ohne Übersetzer, ohne Dolmetscher, bla, dies und so weiter und hier ein Leben aufzubauen. Da bin ich dankbar, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Wie krass mutig diese Entscheidung war. Unglaublich mutig.
Ja.
Diese Entscheidung war. Und jetzt zum Beispiel zu sagen, alles ist blöd, ist undankbar, Maximum sozusagen.
Ja.
Und deswegen versuche ich auch einer meiner Mantras, das Thema Dankbarkeit, mir viel Gedanken darüber zu machen.
Ja.
Abgesehen von diesen Sachen, wo man wirklich standardmäßig drüber nachdenken, Gesundheit und so weiter, ja, bin ich auch alles dankbar, aber ich glaube, man muss sich auch die einzelnen Sachen erstmal, dass ich dich kennengelernt habe zum Beispiel, bin ich dankbar.
Schön.
Ja, wirklich. Also völlig random vor einem Jahr, das war im Palazzo, das werde ich nicht vergessen, vielleicht sogar weniger als ein Jahr und bin ich völlig dankbar. Oder dass ich den Lee kenne zum Beispiel, völlig random, vor 6 Jahren kennengelernt und jetzt jedes Videoprojekt mache ich nur mit ihm.
Ja.
Unglaubliches Vertrauensverhältnis.
Ja.
Random aus einer anderen Situation heraus, die in dem Moment nicht gut war, aber daraus hat sich eine Freundschaft zum Beispiel ergeben. Das sind so einzelne Themen, wo ich 100% versuche, das so in die Köpfe meiner Kids und wenn ich auch mit anderen Menschen spreche, die es interessiert, weil nicht ihnen interessiert, reinzuhämmern. Das ist nicht alles selbstverständlich, was gerade passiert.
Yeah.
Klar ist aber auch, dass du jeden Tag dafür arbeiten musst, dass du mental fit bist. Ich habe dir viele mentale Fragen gestellt, weil ich glaube, genauso wie wir unsere Muskeln trainieren, müssen wir auch unseren mentalen, unser Gehirn, unser mentales, ja, mentalen Muskel.
Und vor allem auch die Einstellung zum Leben, ne?
Ja, 100%. Mhm. Einstellungssache 100%.
Ja, ja, ja. Schön. Also,
jetzt habe ich schon geredet.
Aber das ist wunderbar. Also der einen Seite ist, um diese Ohnmacht nicht zu spüren, eine maximale, genau, Selbstverantwortung.
Genau.
Und durch diese Selbstverantwortung spürst du eine krasse Selbstermächtigung. Das heißt, du bist nicht ohnmächtig, sondern du hast immer Handlungsspielraum. Und das ist so befreiend. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es ist schön, wenn man merkt, so, hey, ich sitze am Ruder und ich bin handlungsfähig.
100%. Es gab Phasen, wo mein Business allgemein nicht gut lief und dann ich mir bewusst gemacht habe, ja, Moment mal. Das ist meine Verantwortung.
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, die Merkel hat Schuld.
Ja,
oder der Merz hat Schuld oder Scholz hat Schuld oder wer auch.
Raus aus der Opferhaltung, rein ins Tun.
Genau.
Ja, genau, rein in die Verantwortung. Genau.
Völlig. Ich habe irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen, vor 2, 3 Jahren wahrscheinlich.
Ja.
Und deswegen bin ich heute hier und ich kann es verändern.
Ja.
Das ist so, das war für mich so ein Game Changer.
Ja.
Auf jeden Fall.
Absolute Ownership. Ja, geil. Geil, ja.
Aber Sebastian, ich glaube, wir werden uns noch viel häufiger in Zukunft unterhalten. Ich habe das Gefühl, der Vibe war ganz cool eigentlich.
Ja,
hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür.
Ach krass, wir sind aber schon
lange.
Ja, also es hat sich gar nicht so lange angefühlt.
Total. Also hat mir unglaublich Spaß gemacht und wir haben sowieso 1, 2 Projekte miteinander vor.
Ja.
Darüber sprechen wir bestimmt bald.
Sehr gerne.
Ich möchte dir aber erstmal ganz großen Dank aussprechen, dass du auch das Vertrauen zu mir hast. Ich weiß, dass es für dich ein größerer Schritt war, erstmal zu mir in den Podcast zu kommen. Also
das war das erste Mal im Podcast.
Also genau.
War auf jeden Fall auch ein bisschen von Nervosität geprägt am Anfang.
Genau. Vielen Dank für das Vertrauen und wir quatschen bald wieder.
Danke dir, Reza.
Ich danke dir.